Es ist Sonntag, 18 Uhr. Hier ist mein schwules Tagebuch aus Berlin. Über die Suche nach der Liebe und über das Älterwerden. Featuring den beliebten Interviewformaten Gay Troffen und Pärchengeflüster. Ich bin Gray Young und du hörst Gay Over. Diese Episode wird präsentiert von Neostam, dem weltweit ersten Gerät, das Haarwachstum ohne Nebenwirkungen reaktiviert und das sechsmal effektiver als Finasterid basierend auf der Grundlagenforschung vom Max-Planck-Institut. Informiere dich jetzt auf www.neostam.com. Und es geht schon wieder los. Staffel 7 sind wir immer noch. Heute Episode 10. Eine weitere Getroffen-Episode und da sitzt da vor mir der Schweizer und jetziger Prenzlauer Berger. Herzlich willkommen, Ralf.
Hi, freue mich.
Na, ich freue mich.
Danke für die Einladung.
Na, sehr gerne. Sitzt du bequem?
Oh, super, alles perfekt.
Du hast dein Wasser.
Ich habe mein Wasser. Ja. Bequem, alles gut.
Ja, dann können wir das Gespräch ja starten lassen. Ja, ne?
Genau.
Du bist auch Prenzlauer Berger.
Ich bin Prenzlauer Berger.
Ja. Seit wann?
Ja, genau, seit 8 Jahren. Also ich bin hergekommen im Februar 2016 und habe dann 3 Monate später schon eine Wohnung gehabt. Also zuerst habe ich 1,5 Monate beim einen Freund gewohnt, dann 1,5 Monate beim anderen Freund. Mhm. Und dann hatte ich dann tatsächlich schon eine Wohnung gefunden und in der bin ich seither. Damals haben alle gesagt, boah, die ist ja teuer. Heute denken alle, boah, die ist ja billig. Nee, aber alles super, also schöne Wohnung, mittlerweile mit meinem Partner zusammen.
Ah. Passt. Ja, habe ich das jetzt schon bei der Anmoderation gesagt, dass du Schweizer bist? Also spätestens jetzt wird man es ja erahnen.
Spätestens jetzt hört man es, genau.
Ja, also wie kam das, dass du jetzt hier sitzt? Also du hast mich angeschrieben und hast mir zur aktuellen Folge gratuliert? Nee, wie war das?
Ja, also ich habe dich angeschrieben, weil ich verfolge den Podcast jetzt noch nicht so lange, aber doch schon, ich glaube ein halbes Jahr oder so, immer wieder mal reingeguckt. Und ich fand die Themen immer ganz, die Leute immer ganz interessant und habe dir ein Kompliment gemacht deswegen, weil ich immer auch so ganz interessant finde, so die Leute authentisch sind heutzutage und ich finde halt deswegen finde ich den Podcast eigentlich cool, weil die Leute sehr authentisch sind. Du fragst ja sehr direkte Fragen und die Menschen sind heute oftmals so gekünstelt und deswegen gefällt mir das, weil dieser Gekünstelte, das ist nicht meins. Dafür bin ich einfach zu alt für den Scheiß.
Wie alt bist du denn?
Ich werde 47.
Ah, dann sind wir ja sehr nah beisammen. Ich bin meinen 45. Ich hatte ja immer wie jetzt mein iPad hier wieder vor mir, um ein paar Notizen zu machen, falls was vergesse. Du hast gesagt, seit 2016 bist du in Berlin?
Ja, genau. Also ich kenne Berlin seit 24 Jahren, kurz nach der Wende. Ich habe viele Freunde schon davor gehabt. Also der größte Teil meiner Freunde war immer deutsch. Hat sich einfach so ergeben, weil, naja, für die Schweizer bin ich ein bisschen zu direkt oftmals. Und wenn ein Deutscher in der Schweiz ist, dann können sie schon mit dem umgehen. Dann sagen die Schweizer sich, ja, die sind halt so. Aber wenn dann ein Schweizer zu seinen Landsleuten so direkt ist, das mögen sie dann auch nicht ganz so. Und als ich dann nach Berlin gekommen bin, haben Freunde zu mir gesagt, so, du wanderst aus, wurde Zeit, wo gehst du hin? Berlin, da gehörst du hin.
Ja.
Wirklich so. Und da bin ich. Ne?
Und wir können ja jetzt schon die Katze aus dem Sack lassen. Es geht ja unter anderem darum, dass du ja über ein paar Jahre, über eine Dekade den Drogen gefrönt hast.
Richtig, genau.
Vielleicht kannst du da so zum Einstieg ein, zwei Sätze zu sagen, bevor wir dann erstmal wieder...
Richtig, also ich habe vor 11 Jahren, warte, jetzt muss ich überlegen, das war 2010, glaube ich, war das, habe ich mit den Drogen angefangen, also mit den harten Drogen. Davor habe ich mal was konsumiert, man Ecstasy oder so, eigentlich fast nie was. Und habe dann mit meinem damaligen Partner, mit Crystal Meth, angefangen. Mhm. Und war dann da recht heftig bis zum Schluss dabei.
Ja. Und jetzt bist du quasi, kann man sagen...
Ich bin clean.
Clean. Ja. Das sagt man nicht nur bei Alkohol, sondern auch bei anderen Drogen.
Ja, bei Alkohol sagt man trocken.
Das stimmt.
Genau.
Wir sind heute auf jeden Fall trocken unterwegs.
Genau.
Du mit deinem Wasser und ich mit meinem Tee. Genau. Gut, wenn du schon hin und wieder mal reingehört hast, dann dürfte dir das Folgende ja wahrscheinlich bekannt sein. Also das Regelwerk, ne? Es ja. wird ja nichts geschnitten.
Richtig, das ist gut so. Passt. Kann man machen.
Sollte ich so unverschämt sein und irgendeine Frage formulieren, die du nicht beantworten möchtest, dann, ich habe sie ja bei der letzten Episode ja wieder hervorholen lassen, dann kannst du gerne die Darth Vader Ente.
Okay. Ich sage immer so, man kann mich alles fragen, wenn man die Antwort nicht scheut. Ne?
Naja, okay, das ist ein guter Satz, den könnte ich mir fast mal aufschreiben.
Ja, genau.
Jetzt eine Sache kurz vorweg, ich glaube Crystal Meth oder Crystal Meth, was ist da das Codewort für?
Tina brauchen die meisten.
Tina.
Ja, das hat sich so eingebürgt in den letzten Jahrzehnten, sagt man so.
Ja, ne? Okay.
Oder T als Abkürzung dazu. Ja.
Okay. Bevor wir da drauf kommen, du bist jetzt 47, seit 2016 in Berlin, aber hier warst du dann ja folgedessen nicht immer. Das heißt, wo in der Schweiz ist denn der kleine Ralf zur Welt gekommen?
Also ich bin eigentlich in Uster, also im Kanton Spital Uster. Das ist etwas außerhalb Zürich gewohnt und aufgewachsen bin ich in einem damals noch kleinen Ort, gut 6.500 Einwohner damals noch, in Hinwil.
Hinwil,
da war ich der Hinwil. Nee, also.
Ja.
Und da war ich dann bis ich glaube 21 und dann bin ich nach Basel gezogen, also in die Region Basel, ein kleiner Ort. Erstmal, da habe ich 17 Jahre dann gelebt. Mhm. Am Schluss in einem kleinen 1450 Seelenort, letztes Haus in der Sackgasse. Du hast wirklich den Fuchspupsen hören nachts. Also es war so still. Und dann bin ich von da dann 2014 mitten in den Rotlichtbezirk der Stadt Zürich gezogen. Also wenn mich Leute gefragt haben, wo an der Holzstraße wohnst du, habe ich immer gesagt, da wo die meisten Nutten vor der Türe stehen, das war wirklich so. War aber eine ganz interessante, coole Zeit, weil da hat sie da 60 Nationen auf kleinstem Raum und es war ganz spannend.
Mhm. Ja, ja. Und warum dann ausgerechnet das Rotlichtviertel?
Ich weiß nicht, das hat sich etwas ergeben. Ich habe da eine Wohnung gefunden, gerade mitten in Zürich, und die hat mir gefallen, die habe ich gleich genommen. Es war so ein befristeter Vertrag da für ein Jahr. Ich habe dann nochmal, bin dann innerhalb Zürich nochmal umgezogen, bevor ich nach Berlin gekommen bin. Bisschen nicht ganz so mittendrin gewesen, aber auch ganz schön.
Mhm. Ja. Mit wie vielen Jahren hast du dich geoutet?
Das erste Mal mit 16. Ja, also knapp 16. Das zweite Mal mit 20.
Ja, nee, warum?
Stimmt nicht, also doch mit 20.
Warum weil, zweimal?
Ja, das erste Mal war so, dann haben meine Eltern damals gefunden, ja, meine Brüder waren da nicht so involviert. Ich habe zwei Brüder. Mhm. Der eine ist 6 Jahre älter, der andere 8 Jahre älter. Und meine Mutter, mein Vater hat mich dann zum Arzt mitgeschleppt, zu unserem Hausarzt. Und hat gesagt, ja, das kann nicht sein, du gehst so ins Aerobic und da guckst du, pass, kannst du flirtest eben so mit den Frauen, mit meinen 16.
Du bist mit 16 in Aerobic gegangen?
Ja, ich habe mit 15 mit stark mit Sport angefangen damals. Und dann war mir irgendwie, habe ich dann einfach, war mir das alles zu viel. Irgendwie habe ich gesagt, ja, der Arzt hat dann gefunden, ich bin Spätentzünder. So, und ich habe nur genickt. Und da kam ich dann zum
16 Spätzünder.
Ja, so. Also die haben gedacht, ich habe einfach halt eine Phase, ja. Eben noch so eine Spätphase, wo ich halt mich hier ausprobieren möchte. Und dann hatte ich mit 19 einen Freund, also wir hatten ein Familienhaus, meine Eltern, und ich hatte eine Einliegerwohnung unten. Ich hatte dann mit 19 einen Freund, weil für meine Mutter war das irgendwie, nee, die hat mich davor schon mal erwischt mit dem Kerl, als sie nach mir nach Hause gekommen ist, sie war auch so eine Festnudel.
Was ist eine Festnudel?
Also eine Partymaus, sage ich mal so, als Partymaus ist jetzt übertrieben, das klingt so negativ. Ne?
Und in der Schweiz sagt man Fest, wie das Fest?
Festnudel. Ja. Nee, meine Mutter ist schon auch gerne mal ausgegangen.
Das ist ja erstmal sympathisch.
Ja, natürlich, meine Mutter ist cool, meine Mutter ist wirklich toll.
Ja.
Und
mit 19.
Und ich war dann mit dem Kerl, habe dann mich schlafen gestellt. Sie hat dann, wenn sie nach mir nach Hause gekommen ist, immer so ein bisschen reingeguckt, haben wir manchmal noch gequatscht. Und dann habe ich gemerkt, sie ist näher gekommen, guckt und dann ist sie raus. War an dem Tag ganz nett gewesen, da habe ich gefrühstückt, dann ist der Kerl irgendwann gegangen und dann hat sie so zu mir gesagt, hat sie es nicht mehr nötig, 2 separate Betten zu benutzen. Und habe ich damals so gesagt, nee, du weißt wieso. Und dann hat sie gesagt, das ist kein Problem und du bist mein Sohn, hab dich lieb, aber sag Papa nichts.
Ah, okay.
Ja, und dann bin ich ins Militär gekommen. In der Schweiz hat man ja Militärdienstleister, jeder Militärdienst, Rekrutenschule nennt sich das. Und da bin ich aber nach 4 Wochen schon wieder zu Hause gewesen, weil ich da schon mit dem Herzen ein bisschen Probleme hatte. Mhm. Und da hat mich mein Vater abgefangen, wo ich mal von Arbeit nach Hause gekommen bin, sind ins Waldstück nach hinten gefahren und dann hat er dann gefunden gehabt, ja, er hätte das Gefühl, ich verkehre in homosexuellen Kreisen.
Aha. Mhm.
Und dann, aber es kam eigentlich dabei raus, beim Vater war das eigentlich eher so, er war so ein Patriarch so ein bisschen, ne? Alte Schule, alt, eigentlich auch 41, halt Nachkriegszeit, meine Mutter auch. Und dann hat er einfach irgendwie das Gefühl gehabt, ja, wenn ich dann irgendwie AIDS bekommen würde, müsste er das Leben lang für mich bezahlen und in der Schweiz ist auch Kasse zu, aber das war halt sein, ich habe gemerkt, das sind seine Ängste. Ja. Ne? Und dann sind wir nach Hause gekommen und er hatte dann eigentlich gedacht, so, ich soll ausziehen und dann meine Mutter hat irgendwie den Braten schon gerochen, oben runter guckt und sie, was ist hier los? Und da habe ich nur gesagt, Papa, wie dass ich ausziehe. Wenn du Ralf rausschmeißt, gehe ich auch. Bumm, das war die erste Antwort meiner
Wenn
Mutter.
Wenn du Ralf rausschmeißt.
Ja, hat meine Mutter zum Papa gesagt. Und mein Vater war wirklich so, der war so lange mit seiner Frau verheiratet, der wäre wirklich aufgeschmissen gewesen. Er hat zwar immer alles gemanagt, hat auch eine gute, hohe Position gehabt, aber einen eigenen Haushalt führen, das wäre gar nicht so seins gewesen. Und dann war er fast schon Kriegsrat. Meine Brüder sind dann beide gekommen, für alle keine Probleme. Wir haben dann mit meinem Vater gesprochen und dann bin ich mit meinem Vater zum gleichen Hausarzt, der damals mit mir gegangen ist. Und dann hat irgendwie der Arzt mich gefragt, haben Sie ein Problem damit, dass Sie schwul sind? Ich so, nö, für mich ist das keine Frage. Und dann hat er zu meinem Vater gesagt, ja, dann haben wir ein Problem. Und dann hat er aber wirklich sehr gut mit meinem Vater gesprochen und dann kommt jetzt eben dieser Jahrgang und Patriarchische wieder. Ne? Der hat halt von einer ärztlichen Person, also einem Arzt, hören müssen, hat studiert und wusste, das ist keine Krankheit, das ist einfach eine Laune der Natur. Und ab dann war es okay. Ah. Und ich habe dann auch eine langjährige Beziehung gehabt, 7 Jahre, und zudem, da hat er irgendwann mal gesagt, ich glaube, so 5 oder 6 Jahren war das, hat mein Vater zu mir gesagt, ich habe damals keinen Sohn verloren, sondern jetzt einen dazu gewonnen. Und das ist ja was sehr Schönes. Also das war toll. Nee, das war wirklich schön. Das hat das wirklich auch komplett akzeptiert und das war dann nie mehr Thema.
Ah. Genau. Ja, das ist doch mal eine schöne Geschichte, ne? Ja. Die macht wohl allen mal Mut, die das noch vor sich haben.
Ja, es ist halt so, mein Vater hat, also ich habe mit meinem damaligen Freund zusammengezogen bin, hat auch gesehen, es ist genau dasselbe wie bei meinen Brüdern, einfach, dass er halt mit meinem Mann zusammenlebt. Wir hatten eine Wohnung, wir hatten Katzen und es war halt wirklich nichts anderes. Ne? Und diese ganzen Bilder, die er vielleicht auch hatte, so von den Zeitungen, wenn irgendwann CSD war, heute nennt man das ja Pride, die waren halt bei ihm da halt stark präsent und dann hat er halt gesehen, nee, die schwingen jetzt nicht ein Handtäschchen, nur weil sie schwul sind. Ne? Das ist halt, und das braucht er halt einfach. Ne?
Ja, du bist ja auch mehr so der tatsächlich, wie würde man dann bei Grindr, hättest du dann die Tribes ausgewählt? Otter?
Man könnte,
Naturbursche?
Ja, könnte hinkommen. Ne? Ja, also ich bin schon, komme eher schon männlich rüber, aber das war auch, muss ehrlich sagen, das war auch nicht ganz immer so. Ich hatte auch so ein bisschen meine tuntige Phase. Ein bisschen.
Hast du davon Fotos?
Nee. Also gut, sagen wir so, es gibt, also von der Art her habe ich so ein bisschen Huch und Hach gemacht, aber das war dann nur so eine Phase.
Huch und Hach?
Ja, so ein bisschen Huch.
Also, ja, ich lerne ja ganz neue Wörter.
Ich kann
also,
das schon. Ne? Ja, ich meine, ich bin 47, was willst du? Heute nimmt man das alles anders. Ne?
Naja, ich dachte, ich schiebe das auf den Schweizer Sprachgebrauch.
Ja, das kommt auch nicht zu. Nee, aber das ist, aber ich war schon immer so eher so der männliche Typ so und ja.
Ja, bis auf deine Hoch- und Hach-Phase, oder nicht?
Bis auf die Hoch- und Hach-Phase, die ich ein halbes Jahr hatte.
Ich glaube, ich habe nochmal gestern in Vorbereitung auf das Gespräch heute nochmal einmal reingeguckt, woher denn die Zuhörenden kommen, ne, von dem Podcast. Und 5% sind aus der Schweiz.
Aha, jetzt wird es interessant.
Und 5% Österreich. Aber ich glaube, die 5% aus der Schweiz.
Wie steigert sich das jetzt dann,
wer weiß? Die freuen sich bestimmt, dass sie mal ihren Heimatdialekt mal hier
ein bisschen
hören.
So, ne?
Genau. Für die nicht aus der Schweiz kommen, könnte es natürlich ein bisschen anstrengender sein, aber ihr schafft das schon. Also ich höre das schon fast kaum mehr. Mit wie vielen Jahren hast du zum ersten Mal einen Mann geküsst?
12 etwa.
Oh, aber doch kein Mann, ein Junge dann auch.
Ja, klar, das war ein Junge. Also den richtigen Mann hatte ich das erste Mal, da war
Nee, wir sind jetzt noch bei den 12 Jahren. Wen hast du denn da gebützt?
Ja, viel weiter war das nicht, aber so mit 16.
Ja, aber wen denn? Oder willst du nicht drüber sprechen?
Das war Nachbarsjunge.
Okay. Ja. Ist der heute homosexuell?
Nee.
So ist meistens so, ne?
Ist meistens so, ja. Ich habe einen Jungen gehabt damals, aber den hat mich eigentlich damals nicht interessiert. Ich habe mal Jazz-Dance gemacht. Also
auch?
Ich glaub, ja, also ich sende, was waren das?
Da muss er einen guten Klasse. Hüftschwung haben, ne?
Ich habe sogar mal Coco gemacht. Also ich war eine Zeit lang für eine Gruppe unterwegs für ProSieben und RTL. Das war, aber da war ich 20,
23. Wirklich? Ja, hast du davon Fotos?
Da gibt es irgendwo noch sogar ein Plakat.
Ja,
das müsste ich echt mal suchen. Das gibt es wirklich noch.
Weil wir doch dann für die Outtakes, für TikTok und Instagram.
Muss ich mal gucken.
Ich
habe das letzte irgendwo mal gesehen, ich muss das mal suchen.
Naja, wenn du was findest.
Ja, kann sein, das finde ich schon.
Also wenn du da nichts gegen hast, dass wir das veröffentlichen.
Also, ja, kann man machen, nee, kein Problem. Ich bin damals halbnackt auf der Bühne gestanden, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe da kein Schamgefühl. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Nee, Frau
Küssen.
12 als die Erste. Der Erste.
Ja, und also das waren auch so die ersten 16 Erfahrungen, habe ich schon nicht früh gemacht, so mit 11, 12. Ja.
Also nichts von wegen Spätzünder, wie der Arzt meinte.
Nee, eigentlich eher das Gegenteil. Ne? Eigentlich eher das Gegenteil.
Ja, frühreif.
Total frühreif.
Und das erstmal verliebt.
Ja, 16, glaube ich, würde ich mir sagen. Nee, stimmt nicht. Ich habe mal so einen Schulfreund, dem habe ich mal einen Liebesbrief geschrieben, aber der war natürlich total hetero. Und ich habe den auch heimlich geschrieben, der wusste auch gar nicht, von wem der war. Erst Jahre später war das mal so, das war die Verlobungsfeier meines Bruders.
Ja, du kannst dich gerne nochmal abtupfen.
Ja, genau, weil das ist diese Schwitzerei, wie man
das macht. Das muss das Fernsehlicht hier sein.
Ist, ja, genau. Nee, ich bin halt ein heißer Typ. Nee, ja. am Hochzeit meines Bruders war das. Und dann kam das irgendwie raus. Irgendwie aus irgendeinem komischen Zufall hat jemand plötzlich gesagt, ja, du hast doch damals einen Brief bekommen von so einem schwulen Kerl damals, weil da hat er seinem Freund natürlich erzählt gehabt. Und da habe ich gesagt, und ich habe schon gelacht und dann habe ich gesagt, ich weiß, wer das war. Und alle so, wer war denn das? Und ich so, ja, ich. Und dann, was? Riesending, ne? Aber so ganz lustig dann. Aber also das Schwärmen, sonst verknallt sein, aber so und dann richtig verknallt. Den anderen Schulmann war ich 16 und der war 32.
Oh ja, das Doppelte.
Ja, das Doppelte. Aber das war dann eigentlich auch nicht so. Das war halt auch, ich war sehr naiv damals. Der wollte halt einfach.
Aber lief da was mit?
Ja, mit dem lief was. Der wollte halt einfach, der stand halt einfach auf junge Kerle wahrscheinlich. Heute weiß ich das damals.
Naja, 16 ist ja auf jeden Fall nicht.
Für
kann
mich
man ja
war
nicht
das damals irgendwie das die erste so. Schön, wenn man mit einem anderen Kerl der auch das erwidert. Ne?
Ja.
So und ja. Genau.
Und deinen ersten festen Freund?
Also wo man sagen kann, dass das feste Freund war, wo nicht so über 2-3 Monate nur gedauert hat, würde ich sagen, das war Remo. Da waren wir sieben Jahre zusammen.
Oh. Ja. Ich kriege immer Minderwertigkeitskomplexe, wenn alle erzählen, wie lange ihre Beziehungen waren und ich erst.
Das war auch die längste Beziehung. Wir hatten zusammen auch einen Hausmeisterservice damals. Eine Firma gegründet, die gibt es heute noch.
Nee, ich wollte nur kurz den Satz zu Ende führen. Ich kriege da meistens Minderwertigkeitskomplex, weil ich bin ja nie über ein Jahr hinausgekommen. Ne?
Ja gut, Berlin halt. Ne?
Ja. Ach, das vielleicht auch noch, wenn du, also das ist zwar, du stehst in absoluten Fokus, aber generell kannst du ja auch irgendwie was fragen, wenn es da Fragen gibt.
Okay,
ne?
Sehr
ja. Gerne. Ein Dialog,
yes.
Und wenn du noch Wasser haben willst oder doch einen Tee, sagst du natürlich einfach Bescheid. So, jetzt haben wir ja schon ein bisschen was von dir erfahren. Jetzt muss ich noch die Fragen stellen, wo manche denken immer, warum fragt er das? Ich mach's trotzdem, wie groß bist du?
1,78.
Ah, ja, fast gleich groß. Dann rate ich immer gerne Schuhgrößen. Moment. Kann ich ja besser, wenn du noch Schuhe anhättest. Das ist jetzt schwer, aber lass mich mal raten. Ich tippe jetzt mal auf eine 43,5.
42.
Naja, gut, fast. Okay. Sternzeichen?
Zwilling. Aszendent Zwilling.
Okay. Was machst du denn jetzt in Berlin?
Beruflich?
Ja.
Also mittlerweile bin ich Vertriebsleiter für zwei Firmen innerhalb von einem Holding. Wobei die eine Firma ist, geht noch nicht so extern, das kommt erst noch. Die andere ist der Bereich Pflegelogistik.
Pflegelogistik,
das heißt, wir können innerhalb von 24 Stunden Patienten versorgen, also Alterspflege oder Intensivpflege mit Betten, mit Beatmung, mit Ernährung, Also künstliche Ernährung.
Genau. Ist auf jeden Fall.
Wir verstatten auch Altenheime, also Pflegeheime aus, also Leute mit, natürlich auch mit Inkontinenzprodukten. Die Holding, also die Mutter, die hat mehrere Häuser, Pflegeeinrichtungen, sehr schöne Pflegeeinrichtungen. Der Ansatz von unserer Firma ist, dass man, also egal ob jemand privat oder Kassenpatient ist, alle haben den gleichen hohen Standard und das können wir auch eigentlich ganz gut halten. Und was wir auch machen, ist das ganze Verordnungsmanagement. Das heißt, die Pflege kann sich wirklich konzentrieren auf ihren Job und müssen sich nicht um Kleinigkeiten kümmern.
Ja.
So. Und ich bin dort der Vertriebsleiter.
Genau. Und du hast eben, als du reinkamst und ich meinte, Mensch, ne, neue Bestzeit, hast du ja schon gesagt, dass das vor ein paar Jahren ganz anders gewesen wäre?
Ja, also vor meinem Infarkt, da bin ich wirklich...
du hattest einen Herzinfarkt gehabt? Ich hatte
einen Herzinfarkt vom Juli vor 2 Jahren. Was klingt jetzt bescheuert, soll ich heute sagen, das ist mein Glück gewesen.
Mhm.
Und da bin ich wirklich davor, ich bin zu mir im 2. Stockwerk gelaufen in die Wohnung und dann muss ich erstmal 15 Minuten hinsitzen und Luft holen. Ja, also das war wirklich krass. Ja. Heute also, hüpfe ich da hoch. Schwitze zwar ein bisschen nach, aber es ist alles noch okay.
Weil es, also das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, weil du einen Herzinfarkt hattest und das dauerte, bis du dich davon erholt hast.
Nee, davor, also es war also danach auch noch, aber davor hatte ich schon diese Probleme.
Und warum?
Mein ganzes, also einerseits war ich einer der ersten Corona-Welle, also 2019 im Dezember hatte ich eine ganz schwere Lungenentzündung, das kam aber erst im März danach dann raus.
Kannst du dich nochmal einmal abtupfen?
Ah, ja. Das war dann, kam dann erst im März, mehr im März raus, dass ich schon Antikörper hatte damals. Und aber halt mein Herz hat, also ich meine, durch den ganzen Drogenkonsum, Crystal Meth, das geht sehr aufs System und ich habe halt schon gut konsumiert.
Ja. Am Schluss. Das war ja das Interessante, als du anfingst oder wir angefangen haben zu schreiben. Du hast ja Feedback zum Podcast gegeben und wie kam das dann, dass du dann davon erzählt hattest, dass du ja in der Aufklärung und in der Präventionsarbeit tätig bist?
Ja, also ich hab dir geschrieben, dass ich das immer, weil du halt immer interessante Persönlichkeiten hast und ich das, und da habe ich so ein bisschen von mir erzählt.
Ja.
Genau, und ich mache jetzt, also diese Prävention habe ich gemacht letztes Jahr mal, hatte ich die Möglichkeit schon gehabt. In der Schule ist in Deutschland ein bisschen schwierig. Das ist durch eine persönliche Beziehung, wo das meistens läuft, wenn das klappt. Von einem Lehrer von der 4., 5. Klasse. Also dann nehmen sie das Thema Drogen durch und dann.
In der 4., 5. Klasse. Ja, das ist aber sehr früh. Ne?
Also 4. bis 6. Klasse waren es, glaube ich, je nachdem, kurz bevor die raus sind.
Ja.
Und dann hat er mich eingeladen und dann und als Abschluss quasi dieses Thema so mal Frage und Antwort stellen könnten.
Ja. Genau. Also ich jetzt kurz mal, warum, also wir hatten ja hier und da auch schon mal, dass ich in meinem Podcast das Thema Drogen beleuchtet habe, aber ich hatte tatsächlich ja noch keinen Gast mit deiner Erfahrung hier. Deswegen finde ich das total spannend, gerade wenn man Berlin, ja, ist ja eh, ich sag mal, ja schon so eine kleine Drogenfeier-Hochburg.
Klein ist gut, du.
Und ich finde das erstmal spannend, dass du jetzt hier bist und wir das mal alles und ich alles fragen kann, was mir da so einfällt. Und vielleicht wir dann auch, also mich interessiert natürlich da auch, wie ist der Weg zu Crystal Meth? Wie hast du den beschritten? Wo fing es an?
Bei mir war das sehr kurz eigentlich, weil mein damaliger Verlobter, Gott hab ihn selig, der ist ja dann verstorben. Da habe ich hat immer wieder mal was konsumiert. So,
was denn?
Ketamin zum Beispiel, Eisspray, Chi, das
übliche. Entschuldigung, Eisspray?
Eisspray ist, das gibt es ein Eisspray, der heißt Dr. Hennings Chloretan. Den atmet man so ein, also den spült man vom Tauch und dann atmet man den ein.
Ja.
Und dann wird man so beduselt. Man sah, viele sagen, es ist so ein bisschen wie Poppes, aber stärker. Ist aber noch gefährlich, weil Poppes erweitert die Gefäße. Und dieses Chloretan verdrängt die Sauerstoffmoleküle und ich kenne ganz nicht wenige Menschen, die an diesem Scheiß gestorben sind, inklusive meinem Verlobten.
Oh.
Der ist allein in der Wohnung, hat das gemacht und ist vorne rübergekippt mit dem Lappen im Mund.
Und er ist
eingeschlafen, nicht mehr aufgewacht. Ja. Krasser Scheiß, ja. Und das denkt man sich gar nicht, ne? Das ist wirklich ein Eisspray.
Wie alt war dein Partner?
33.
Dein Verlobter?
33, ja.
Oh mein Gott.
Ja,
du hast ihn dann auch noch gefunden?
Nee, der war, ist zu mir gezogen, 4 Wochen vorher, von Stuttgart nach Basel. Und er hat dann dort eine Firma noch gehabt und hat seine Partner dann vertreten für Urlaub, also das war der Plan. Und ist dann dort in der Wohnung gewesen und es war eigentlich geplant, dass er zu Freunden geht, weil ich wusste, er hat ein Problem, weil in der Schweiz kriegst du diesen Spray nicht ohne Rezept. Ne?
Ja, eigentlich habe ich schon ein schlechtes Gewissen, dass er den Namen genannt hat, nicht, dass da noch einer hat, das nochmal bestellt.
Nee, oder? Alles okay. Ja, nee, alles okay. Also in Berlin wissen sie sowieso schon Bescheid.
Dass ich habe das noch nie gehört.
Noch nie gehört, das ist krass. Und das ist so... Nee, ich finde eigentlich wichtig, dass man sogar den Namen sagt, weil man muss es eigentlich auch wissen, was nicht gut ist. Und das kann man nur sagen. Ich finde es wirklich gefährlich, weil die Leute einfach zu wenig aufgeklärt sind mit dem Zeug.
Und mit deinem Verlobten hast du dann in welcher Stadt gewohnt? Ja, noch nicht in Berlin.
In Basel. Also in Basel. Das heißt, zu mir gezogen dann und wie gesagt, hat dann Urlaubsvertretung gemacht und hat das wahrscheinlich einfach nochmal probieren wollen. Er hat mit mir telefoniert und ich habe gesagt, ist alles gut. Er sagt, ja, er hat keinen Druck, hat auch nichts gekauft und das war gelogen. Und dann am anderen Tag um 10:30 hat mich sein Mitarbeiter angerufen, wo ich wusste, wo Jörg sei, der Laden sei noch zu. Und dann haben Freunde in Stuttgart haben ihn dann gefunden in der Wohnung von unseren Freunden. Und habe dann nachmittags um 3 diesen Anruf bekommen, der
mein Leben
aus den Fugen gebracht hat.
Ja. Das ist jetzt wie lange her?
Das ist jetzt genau 14 Jahre her. Also im November werden es 14 Jahre, ja.
Weil ich hatte erst gedacht, okay, vielleicht hat sich das irgendwie, das wäre sonst meine nächste Frage gewesen, hat sich das irgendwie angedeutet, hattest du Befürchtung, aber du hast ja gesagt, womöglich hat er das zum ersten Mal ausprobiert und dann...
Nee, er hat das schon öfters konsumiert mit mir zusammen damals auch, okay. Da war ich dabei, ich wusste, und er war sogar dazu, deswegen in einem Zug, also er hat wirklich, weil wir haben ihn mal im Keller mit 8 kleinen Dosen gefunden auch und ich habe ihn zweimal auf der Intensivstation besucht, als ich nach Stuttgart gefahren bin. Also hat wirklich ein heftiges Problem gehabt, auch mit Ketamin. Und er war halt auch so ein Suchtmensch. Ne?
Bist du auch ein Suchtmensch?
Ich habe immer lange gedacht, ich bin kein Suchtmensch. Wurde aber wirklich in den letzten Jahren hat eines Besseres belehrt. Also es ist halt wirklich so bei mir auch, wenn ich dann anfange, kann ich nicht aufhören. Also wenn ich dann vorkomme.
Ja. Wann hat also die Drogenkarriere von dir denn gestartet, mit wie vielen Jahren? Mit wann?
Also die harten Drogen wirklich gleich mit ihm.
Fangen wir mal weiche.
Also weiche Drogen, so Poppers und vielleicht mal ein Ecstasy habe ich genommen. Mein Ecstasy hatte ich gerade mal mit 25 und das fand ich nicht mal sonderlich spannend. Und dann hatte ich mal noch ein Erlebnis mit LSD. Das war eigentlich das erste Erlebnis mit LSD war total beschissen. Da waren wir in einem Raum mit ein paar Leuten und da haben die Wände geatmet, die Pflanzen mit mir gesprochen. Es war total strange. Und das Zweite, das war in der freien Natur und das war total schön, tatsächlich. Also auch überhaupt gar nicht sexuell, mit sexuellem Hintergrund, einfach zusammen ein bisschen gewesen. Das war sehr schön. War wirklich cool. Aber trotzdem habe ich das nachher nie wieder genommen, weil irgendwie hat mir nichts gesagt. Und mit ihm habe ich das erste Mal Crystal Meth konsumiert. Er hat dann mich ein bisschen überredet dafür, weil er hat einen Bekannten, also hat einen kennengelernt.
Dein Verlobter.
Ja, aus Zürich. Und der wollte das unbedingt mal probieren. Mein Mann hat das damals auch noch nicht probiert gehabt. Und also nur mal geraucht, aber wir haben gleich die Hardcore-Variante. Ich habe das gleich mit intravenös kennengelernt.
Also Moment, jetzt Crystal Meth.
Crystal Meth.
Achso, ich bin dabei jetzt noch bei den...
Du bist immer noch bei den weichen Drogen. Wir waren ja bei den weichen Drogen. Oh Gott, ich springe. Ich bin Art Essler. Also ich kann
total, da bin ich ja sonst so bekannt.
Ich bin so ein Art Essler. Ich kann totale Sprünge machen.
Ja.
Weichen Drogen, sagen wir Poppers und...
Ecstasy hast du als weiche
Drogen. Ecstasy mal, ja.
In welchem Setting dann? Also du hast eben...
Damals mal an der Party habe ich das mal benutzt. So. Aber sonst, ich konnte früher schon total ausgelassen tanzen, ohne irgendwelche Drogen. Für mich war immer die Musik die Droge. Und dann habe ich das mal genommen. Da fand ich das sogar auch eher so kontraproduktiv, weil ich fand das dann nicht so... Ich war irgendwie nicht mehr zu der Musik und zu den Menschen connected mit Ecstasy, wo andere immer das genaue Gegenteil sagen. Ne? Das ist ganz witzig.
Ja. Also
ich funktioniere manchmal ein bisschen anders wie die meisten Menschen. Und
okay, dann also das waren für dich die weichen Drogen. Genau. Ecstasy, Poppers. Hast du auch gekifft?
Ich habe einmal gekifft, so richtig mit 17. Und waren wir zu 70 oder 7. Und alle um mich herum sind umgefallen und ich nicht. Und dachte so, was soll das? Und dann habe ich Jahre später erfahren, dass es wirklich Menschen gibt, dass THC nicht andocken kann irgendwie. Und ich kann,
du gehörst dazu.
Kann einen Joint rauchen wie eine Zigarette, da passiert bei mir gar nichts.
Ja gut, dann ist halt für dich die Legalisierung ja auch.
Geht mir am Arsch vorbei.
Welche Drogen hast du noch nicht ausprobiert?
Heroin.
Sonst alles?
Fentanyl auch nicht.
Kenne ich nicht, was das
ist. Das ist, ja, das ist ein bisschen mehr stärker, das kommt jetzt von Amerika hier langsam, das ist stärker als Heroin, ganz krasser Scheiß. Lass die Finger davon, kann ich nur sagen. Wird man auch ganz sofort abhängig, ganz schwer abhängig, macht ganz heftige Schäden mit dem Körper. Ja, so. Und dann hat sie schon mal, weil sonst habe ich fast alles. Ich habe Pilze ausprobiert, ich habe MDMA ausprobiert, ich habe Speed ausprobiert, ach, alles, was der Markt hergibt. Und bin dann wirklich nur beim Crystal Meth hängen geblieben.
Und jetzt mal auf das Crystal Meth oder Tina als Abkürzung. Vielleicht ist es auch für, Meth, kann man auch sagen, für, die, ja. für Instagram Outtext Tina wahrscheinlich besser.
Ne? Na, genau.
Und du hast gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, das erste Mal war direkt gespritzt.
Richtig, ja.
Da hätte ich eine Frage, weil für mich, ich habe ja so für dich die weichen Drogen mal angetestet. Und bei so einer Spritze wäre für mich schon so eine nicht.
Das war bei mir, habe ich auch gedacht, ja, ja. Weil ich hatte damals auch, also gerade in Zürich war ja in den 90ern dieses Platzspitzszene, das ist eigentlich vergleichbar mit hier so ein bisschen girly, ne? Also da war wirklich die Drogenszene.
Du kannst ruhig noch ein bisschen näher kommen, okay. Wenn ich das mal so sage.
Drogenszene, wo sie halt wirklich auch gespritzt konsumiert haben.
Ja.
Und das hat man halt wirklich auch in den Bildern auch gesehen, also im Fernseher gesehen, und was sie aufgelöst haben, hat sich das in der ganzen Stadt verteilt. Und dann hat man immer gesagt, nee, das will ich nie. Man denkt immer nur, wenn man Drogensüchtige oder auch Alkoholiker denkt, dann denkt man immer an kaputte Menschen, total kaputte Menschen. Das Krasse ist, dass 95% der Menschen funktionierende Drogensüchtige sind, ganz lange Zeit zumindest mal. Also das kann man ganz echt lange verheimlichen. Und man hat das am Anfang nie irgendwie gesehen. Also einstichend so, das waren ganz dünne Nadeln, also Insulinnadeln, Spritzen. Und
bei dir jetzt?
Ja.
Und aber gut, die Frage war ja noch.
Und das war für mich das erste Mal, war schon strange dann. Ne?
Wurdest du verführt oder wolltest du das?
Also ich habe mich zuerst, habe ich zu ihr gesagt,
zu ihr.
Ich will das zu meinem Mann, also damals habe ich gesagt, will
verloben.
Ich das nicht verloben, ja. Genau. Also, wo man dann hat gesagt, wir gehen da hin, ich gucke mir das an, und wenn das mir zu schlimm ist oder das irgendwie Zauber ist, dann mache ich das nicht.
Ach, das war dann so eine Chill-Out-Camps-Party? Nee,
das war so eine Camps-Party beim, der hat ihn kennengelernt über G. Romeo damals. Romeo heißt es heute. Und wir waren zu dritt, das war so eine Dreiergeschichte. Ne? Also ich muss dazu sagen, ich habe Mess auch immer nur konsumiert im Zusammenhang mit Sex.
Ja. Da habe ich eine kurze Frage dazu. Wenn jemand, wenn ich auf Grindr angeschrieben wird, Max, stehst du auch auf Cams? Was ist da primär mit gemeint?
Ja, alles möglich, alles an Drogen.
Okay, eigentlich. Es ist nicht, dass es direkt dann der wahrscheinlich ist Tina
halt
ist.
In Berlin ist halt wird dann, also im ersten Moment fragt man Max Cams, und dann die meisten fangen dann an zu im weiteren Verlauf zum Schreiben dann, was sie da konsumieren.
Weil ich
gerade Tina oder auch G. Oder auch so Speed ist schon sehr verbreitet. Ne?
Weil ich hatte, wenn ich das kurz einwerfen darf, vor 2 Tagen hatte ich dann, weiß nicht, gegen 21.30 Uhr hatte ich noch ein Grindr-Date, hat bei mir angeklingelt, ja. Und wir hatten das vorher gar nicht thematisiert. Der kam hier rein und das Erste, was er fragte, ob er noch mal kurz auf die Toilette könnte. Ich so, ja, ist doch kein Problem. Und ob ich was dagegen hätte, wenn er G nehmen würde.
Okay.
Und damit hätte, also das ist so, weiß ich nicht, vielleicht ist das, da war für mich der Drop schon gelutscht. Und okay. Dann hat er auch gefragt, ob jetzt aufgrund dieser Frage er dann wieder gehen soll. Da habe ich gesagt, ja, sorry.
Also ganz ehrlich, also du bist für mich wirklich eine Ausnahme von Berlin. Oder vielleicht habe ich auch zu wenig mit den Menschen zu tun gehabt, die keine Drogen benutzt haben.
Nee, ich mache ja meinen, das habe ich auch schon gesagt, wenn ich mal feiern gehe, dass es dann zu einer Microdosing MDNA kommt, ja genau. Aber ich habe G wissentlich... Noch nie. Weiß ich nicht. Ja. Vielleicht ist auch ein Selbstschutz, dass mein inneres Ich sagt, tut es nicht.
Ja, aber du, ich finde das ein guter Selbstschutz, ganz ehrlich. Ne? Also, G hat mir jetzt nie was gesagt, ich fand den Trip scheiße.
Ja. Aber okay, wir waren bei Crystal Meth. Ich fasse nochmal zusammen. Dein Verlobter ist mit dir zu jemand anders gegangen, zum Dreier-Date über G. Romeo.
Und das war dann wirklich so. Das Coole war, also sagen wir es mal so, es klingt jetzt strange, wenn ich das sage, aber das Coole war, der Typ war total nett. Er war total einfühlsam, der hat das alles wirklich erklärt, was er da macht, hat es vor uns abgewogen, hat das total sauber vorbereitet, so steril wie möglich gemacht, mit Desinfizieren von der
Routine
etc. Und war wirklich, fühlte mich wirklich damals auch wirklich wohl bei dem Typen, muss ich ehrlich sagen. Es war nicht irgendwie Ja. So, dass man jetzt irgendwo reingekommen ist, in so eine verdrissifte Wohnung, so eine Höhle und dann irgendwie gleich zack, Spritze in den Arm und gut ist. Das kommen wir später. Das habe ich dann auch erlebt tatsächlich.
Na gut, aber sind wir noch, bleiben aber, wir nochmal da.
Das war wirklich sehr, das war von dem her für mich angenehm.
So klassisch, wie man es kennt, mit dem Gürtel dann das Blut abge...
Genau, so mit dem Staubband, genau. Und dann ging es ab.
Ja, und wie war das dann? Hast du Angst gehabt?
Ja, ich meine, es war schon sehr geil. Ne? Also ich war dann, es war halt damals.
Beschreib mal.
Also es war damals, man muss auch ein bisschen sagen, damals war die Droge noch wirklich besser als heute. Heute ist in Berlin, das ist so total verstrickt. Und damals war das wirklich so, ich habe das gespritzt und wollte einfach nur noch vögeln. Vögeln, 12 Stunden lang.
Die Nadel geht rein, der Schuss wird gesetzt, ja. Merkst du dann unmittelbar, wie was passiert?
Sobald du das Staubband wegnimmst, dann knallt das gleich rein. Ja.
Und dann bist du nur noch horny.
Und dann willst du nur noch ficken.
Oh ja, also.
Du warst im Sinne, du willst einfach nur ficken, genau. Ja, und dann ging der Tipp wegen, das war gute 10, 12 Stunden lang. Und dann habe ich nochmal nachgelegt.
Und das erklärt dann auch, warum Leute dann tatsächlich, wenn die sagen high and horny, dann fangen die dann am Freitag an und das kann dann aufgrund dessen, wenn die nochmal nachlegen, dann auch bis Sonntag dauern.
Ja, war bei mir meistens so, ja.
Und wenn man das dann intus hat, ist man zwar horny, aber ist man auch fähig dann zu ejakulieren?
Also ganz zu Beginn, wo ich angefangen habe mit dem Zeug nicht. Da hatte ich auch oftmals nicht mal eine Latte.
Aber ist das nicht schlimm? Du bist horny und kannst passiv, aber...
Für mich war das nicht schlimm.
Aber es nehmen ja auch aktive, aber, oder? Aber
es gibt Leute, bei denen passiert genau das Gegenteil. Die kriegen eine totale Latte dabei. Also es gibt Leute, die können nicht abspritzen. Ich kenne Leute, die können dann erst recht abspritzen. Also...
Und wenn du das genommen hast, musstest du daraufhin wieder irgendetwas anderes nehmen, um mögliche Nachteile auszugleichen, dass du wieder runterkommst?
Also gut, ich habe dazu meistens auch noch ein Viagra genommen. Wie gesagt, anfangs hat das nicht viel gebracht. Ich muss dazu sagen, es ist ein bisschen eine Kopfsache, glaube ich, wenn du Stände hast oder nicht. Ihm hat immer von Anfang an jemand gesagt, ja, also der Typ dann hat gesagt, ja, das kann sein, dass du keine Latte kriegst, das ist nicht schlimm. Und das hatte ich im Kopf und irgendwann hatte ich Jahre später, so 2, 3 Jahre später, hatte ich das aus dem Kopf irgendwie weggeklickt und dann war das für mich immer ein Problem. Aber
Deine Beta-Blocker, die du jetzt nehmen musst, wegen deiner Herzschwäche, resultieren nicht aus dem Drogenkonsum?
Das würde ich mal sagen, sie ist sicher nicht unschuldig.
Ne? Also, und du wusstest da schon, dass du Herzprobleme hattest?
Ne, also so, ich hatte mit 20 diese Probleme beim Militär und dann hat man eine Abklärung gemacht und hat gesagt, mein Herz macht einen Zwischenschlag, aber rhythmisch und das sei okay. Das sei nicht weiter schlimm und ich hatte immer so einen höheren Ruhepuls, so um die 90, normal, wenn ich jetzt gelegen bin. Und ja, vielleicht hätte man damals das schon besser untersuchen sollen, aber das war eigentlich jahrelang gar nicht ein Problem. Das war wirklich erst zum Problem geworden, kurz vor meinem Fahren.
Ja, okay. Dann jetzt nochmal zurück zu deinem ersten Mal, Tina. Hat man danach Katersymptome, Kopfschmerzen? Wie fühlt man, ist das so wie bei hier Monday Blues, Tuesday Blues, wenn man am Wochenende im Club Ecstasy genommen hat? Wie?
Also
was ist der große, große Nachteil?
Also man kommt zu einem Anfangs, wo ich das genommen habe, habe ich danach so einen leichten Depri gekriegt. Ne? So, müde war man natürlich, weil man natürlich 12 bzw. meistens fast einen Tag 24 Stunden nicht geschlafen hat, war man schon irgendwann mal fertig.
Immense Augenringe bestimmt.
Ja, da war ich noch jung, da ging es noch. Also, nee, aber klar, nee, man merkt, man ist total am Arsch. Ne? Vor allem dann später, wo ich dann wirklich so von Freitag bis Sonntag gemacht habe, man ist wirklich am Arsch dann. Man kann ein bisschen dagegen halten, ich habe dann aber wirklich, was ich dann zu der Zeit noch gemacht habe, sehr auf mich geguckt mit Essen und halt viel so Cashewnüsse zum Beispiel, das hat entsprechende Vitamine und wie sagt man,
Proteine
und Magnesium etc. und habe irgendwie geguckt und Zink, das aktiviert die Serotoninbildung ein bisschen mehr, deswegen auch die Cashewnüsse, jetzt habe ich sie dann. Und oder Rindfleisch, solche Sachen. Und da kann man ein bisschen dagegen steuern. Ich hatte lange, lange eigentlich diese Tiefs gar nicht so, weil als ich damit angefangen habe, ich habe ja dann so am Anfang so alle 3, 4 Monate mal was genommen.
Ne? Ach so, auch wirklich jetzt?
Ja, am Anfang
muss ich auch. Aber Moment, da muss ich mal. Beim ersten Mal, wenn du so einen geilen Trip hattest, wartest du wirklich 3 Monate bis zum nächsten Mal?
Also ich muss so sagen, der erste Trip war sehr geil, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, weil der erste, das war sehr geil, wir haben da auch nachgelegt. Und dann, das ist passiert, zwei Wochen bevor mein Mann, also mein Verlobter damals verstorben ist dann. Und das war für mich extrem dramatisch, weil ich habe den Mann wirklich heiraten wollen, 6 Monate später, es war alles schon in Planung und es war wirklich sehr heftig. Und da habe ich einen Monat später, habe ich den Typen nochmal getroffen wieder, wo wir das erste Mal getroffen haben und habe mich über Weihnachten mit dem beschäftigt, wo ich mich einfach dieses Gefühl nicht haben wollte und weg haben wollte. Da habe ich eigentlich angefangen. Und das nächste Mal war dann effektiv erst wieder so im März. Ja.
Genau. Welche Fragen, also du kannst die Ente sonst betätigen, ne?
Ich habe gesagt, du kannst mich alles.
Wenn du mit deinem Verlobten, der war 7 Jahre zusammen, ne?
Nee, das war der eigentlich zweite richtige feste Beziehung. Okay,
also sagen wir mal.
Der eigentlich war nur was dazwischen, aber.
Okay, also jetzt sprechen wir über den Verlobten, der leider an dem Eisspray verstorben ist.
Genau.
Fragt man sich da manchmal, dass wenn ihr nicht die gemeinsamere Drogenkarriere gestartet hätte oder ihr gemeinsam festgelegt hätte, wir hören auf, wäre es dazu ja nicht gekommen oder was? Was geht da so?
Krass, also sagen wir so, ich habe natürlich jetzt, wo es mir wieder gut geht, ne? Und jetzt alles wieder läuft.
Da bist du ein fröhlicher Lebemann.
Richtig, genau. Jetzt, wo alles wieder gut ist und läuft und ich mich wieder im Griff habe und das auch clean bin, denke ich manchmal, habe ich schon hin und wieder schon Gedanken gehabt, hättest doch die Scheiße gar nicht begonnen, dann hättest 12 super Jahre dazwischen gehabt. Aber hätte Fahrradkette, das Leben ist nun mal so. Und das hat mich vielleicht, das Ganze hat mich auch dahin geführt, wo ich heute bin. Sonst würden wir heute wahrscheinlich auch nicht zusammen reden. Ich würde nicht Krankenhausdienst machen und Menschen helfen, aus der Sucht einen Weg zu finden.
Ja.
Von dem her, das Leben ist nun mal nicht so, wie wir das eigentlich planen. Natürlich habe ich mir damals mein Leben auch anders vorgestellt und natürlich habe ich gedacht, ich kann das kontrollieren, aber Sucht ist eine fortschreitende Krankheit, weiß ich heute, und das Wort hat bei mir auch mit der Zeit immer mehr, anfangs langsam und dann immer stetig schneller.
Man hört ja, wenn man, ich meine, das ist ja schon relativ medienstark präsent in den Medien, dass viele ja den Weg in die Sucht suchen, weil sie Probleme haben, wo sie davonlaufen wollen. Was glaubst du, war das bei dir die Neugierde? War das das
Bei mir war es damals wirklich die Neugierde. Und halt, ich habe damals mit Jörg auch gesagt, okay, wenn du was konsumierst, kannst du das machen. Deswegen damals habe ich mit ihm sehr viel ausprobiert, weil ich habe gesagt, was du nimmst, nehme ich auch. So. Und mit ihm, und da er halt nicht immer selber genommen hat, und da habe ich mich mit ihm recht ausprobiert. Ne? Und habe mir auch vieles gar nicht zugesagt. Speed fand ich noch ganz nett. Ketamin, ja, alles, was mich betäubt, finde ich nicht geil, weil ich möchte Herr meiner Sinne sein.
Verstehe ich.
Alles, was meine Sinne aktiviert wie Speed oder halt eben Meth, das fand ich dann schon ganz cool. Aber nichts hat mich halt wirklich so gecatcht, wo ich sagte, oh, boah, ey, das will ich wieder. Und ich habe nach dem dritten Mal, wo ich das so konsumiert hatte, habe ich auch wirklich gesagt, ich glaube, ich habe eine Sucht. Ich will es wieder, es macht mir Spaß.
Und immer gespritzt.
Ja.
Man kann spritzen, rauchen, und schniefen.
Schniefen kannst du es. Ich habe schon Leute gehabt, die haben Booty Pumps ab und denen also auflösen auch und dann im Arsch und dann
Zäpfchen. Booty Pumps.
Nee, das heißt, es wirklich in eine Spritze rein und dann flüssig und dann reinspritzen. So. Und dann geht auch recht schnell, weil halt Schleim heute und so. Ne? Und wie gesagt, ich habe gesagt, ja, ich
bin wieder
und ich kann nicht Nein sagen. Das war für mich so. Und nach dem dritten Mal war das für mich klar. Und dann dachte ich eigentlich, damals. Ja, und so, wenn du das sucht, dir das dem bewusst bist, kannst du das auch kontrollieren.
Crystal, ich auch lange. Tina ist aber nicht Crack, ne?
Nee.
Crack hast du auch immer?
Nee, Crack habe ich tatsächlich zum Glück die Finger davon gelassen, weil Crack ist ganz übel, da ist man auch vom ersten Moment. Gut, ganz ehrlich, Mess, das erste Mal spritzen, das willst du wieder, ist einfach so. Also wenn das jemand angeboten bekommt und so nie gemacht hat, lass die Finger davon, wirklich. Mhm.
Und wie,
dich gleich rein.
Und wie oft insgesamt glaubst du, Pi mal Daumen, hast du das Zeug in deinen Körper gejagt mit der Spritze? Damit wir eine Vorstellung bekommen.
Nee, kann ich dir nicht mehr sagen, weil, also nicht in mengenmäßig so an wie viel Spritzen, sondern ich habe am Schluss, bevor ich dann wirklich aufgehört, also meinen jetzigen Partner kennengelernt habe, mit ihm habe ich massiv reduziert und da habe ich eigentlich war ich fast. Wenn ich nicht geschlafen habe, habe ich mir was eingedröhnt. Also ich war im Monat so 10, 15 Gramm weggedrückt. Und dann bist du eigentlich...
Gramm, nicht mal. Also es kann sein, dass es mehr als 10, 15 Spritzen waren.
Ja, also so am Anfang habe ich so, das erste Mal waren das 120 Milligramm, wo ich ins System gelassen habe in der Spritze. Am Schluss waren es so um die 280 bis 300 Milligramm.
Weil man es auch steigern muss und irgendwann wieder auch Überdosis und
genau,
so kann auch passieren.
Genau, genau.
Wohin hast du das gespritzt?
Am Anfang da in die typische Armbeugvene, ne? Und später habe ich wirklich, ich habe mittlerweile dann irgendwann gar keine Venen mehr gefunden,
eben.
Richtig. Das wirklich, meine Venen sind auch jetzt langsam erholen sich wieder, wir sind ziemlich am Arsch. Meine Ärztin, die nehmen mir heute noch Blut am Hals ab, weil sie kriegen kein Blut aus der Vene raus, weil ich habe mir wirklich die Venen ziemlich zerschossen. Ne?
Ja, und jetzt musst du mir nochmal einmal helfen. Mit wie vielen Jahren hast du das erste Mal und mit wie vielen Jahren hast du das letzte Mal die Spritze?
2010 war das erste Mal und 2022 das letzte Mal.
Also vor 2 Jahren.
Richtig, genau.
Also da kann man ja erstmal, also wenn ich dich jetzt so angucke, ne, also du bist 47, ein hübscher Mann, tolle Augen, keine Tränensäcke, schönes Gebiss, der deutschen Sprache, Schweizer deutschen
mächtig.
Sprache, sehr gut,
einigermaßen mächtig,
sehr gut mächtig, eloquente Ausdrucksweise, also man würde ja, also manchmal nur, würde man ja sagen, okay, man merkt noch was von, aber wenn man das nicht wüsste bei dir, würde man es ja gar nicht erahnen, dass du so eine steile Karriere hattest, in Anführungsstrichen.
Also manchmal sieht man, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, so da sieht man es manchmal ein bisschen, ob eine Arme nur am Arm.
Ich habe gedacht, aber es ist mein Tattoo war. Kommt das vom Spritzen?
Man könnte die Narben tatsächlich wegmachen lassen.
Aber also kommt das vom Spritzen?
Und das kommt vom Spritzen, ja. Ich hatte da zwei große Abszesse.
Und, sieht eher aus wie ein Tattoo, was der
wegmachen lassen. Ja, eine Firma Tattoo oder so könnte man meinen, aber ich habe doch gesagt, ich lasse die, weil das erinnert mich daran, was da mal war.
Also 12 Jahre Tina.
Ja, richtig. Und am Schluss wirklich heftig. Also bei mir war es halt so, ich fand es halt, das ist eine gute Idee in der Konsumzeit, wo ich dann schon ziemlich gut konsumiert habe. So
also zu Corona-Zeiten war es auch.
Sicher wöchentlich bin ich ja nach Berlin gezogen, fand das eine gute Idee, dann in die Drogenhauptstadt um eins zu ziehen. und dann hier habe ich ja, ich war ja damals noch als Masseur unterwegs, habe mein eigenes Studio gehabt und bin mit dem Studio hier nach Berlin gezogen, als Masseur und Physiotherapeut. Und habe dann da schon, weil es mir einfach Spaß gemacht hat auch, ganz ehrlich, auch als Sexarbeiter gearbeitet. Also ich habe Sex angeboten für Männer. Die wollen auch, dass man was konsumiert meistens. Sie finden das geil. Die wollen meistens auch zugucken, muss man auch dazu sagen. Und dann kam Corona. Und bei mir war es halt bei vielen auch.
Ja.
Corona war bei mir so, ich war selbstständig, ne, hat von jetzt auf sofort nichts mehr. Ich habe einmal ein bisschen Geld bekommen, das war's. Das hat mir natürlich auch nirgends gereicht. Und die Leute hatten wahnsinnig viel Zeit zum Vögeln. Und dann ging es bei mir erst richtig los. Ja.
Das war so die Hochphase von Tina.
Ja.
Corona-Tina.
Ja, genau. Und ich hatte wirklich mal, also ein Hoch auf meine Familie, die sind toll.
Wann haben die das zum ersten Mal spitz gekriegt?
Wahrscheinlich schon länger. Aber 2020 im Oktober sind sie in die Schweiz geflogen. Nach Deutschland geflogen und habe interveniert und ich habe sie einfach vor die Tür gestellt. Eine halbe Stunde habe ich vor die Tür gestellt. Mein Bruder hat mir ein Jahr lang meine Wohnung bezahlt, damit ich nicht auf der Straße lande. Die haben vor die Tür gestellt, ne? Muss man sich mal vorstellen.
Mhm.
Ja, krass. Und habe mich total zerschritten damals mit meiner Familie, mit meiner Mutter, meinen Brüdern. Und Scheiße, es ist mir gut, die haben mich verziehen, ich habe dann natürlich, bin auch wieder hin, habe mich entschuldigt, wieder Gutmachung gemacht und mein Bruder ist toll und meine Familie auch. Meine Mutter hat sich immer gedacht, was hat sie falsch gemacht in der Zeit, wo wir keinen Kontakt hatten und war schon schlimm.
Mhm.
Weil diese Drogen, man muss einfach sagen, Drogen verändern, machen viel mit dem Körper, das ist einfach so. Aber sie machen noch viel mehr mit der Psyche.
Ja.
Das verändert einfach die Menschen absolut negativ. Und das merkt man selbst eigentlich gar nicht im ersten Moment. Also weil ich habe das damals auch nicht wahrhaben wollen. Ich meine, die kamen ja, weil sie mich lieb hatten. Nach Berlin, sind hergeflogen. Ich habe sie eine halbe Stunde später aus der Wohnung geschossen. Mein Nachmann hat mit ihnen dann noch weiter gequatscht. Mein Nachmann, also ich bin noch verheiratet mit einem anderen Mann, und der lebt aber auch mit einem anderen Mann zusammen, der ist Alkoholiker und
Moment, jetzt komme ich ja nicht mehr mit, also du hattest deinen Verlobten und du warst parallel schon noch mit jemand anderem verheiratet. Nee,
mein Verlobter ist ja gestorben und ich bin nach Berlin gekommen und ein Jahr später habe ich geheiratet hier.
Also eigentlich betragen eine Partnerschaft. Und wir sind eigentlich noch verpartnert zurzeit. Aber er hat vor 3 Jahren jemanden kennengelernt. Einen anderen. Also, wie gesagt, man muss sagen, ich war Persönlichkeit, hat sich so scheiße verändert. Ich konnte es verstehen, warum er irgendjemand anderen dann sich verliebt hat. Und wir haben auch ein gutes Verhältnis zueinander. Anfangs klar, was wissen, streitig, aber 2 Monate später war das wieder okay. Und wir reden und wir sind jetzt auch bei der Entscheidung. Und ja, und er hat dann mit ihm noch geredet, aber wie gesagt, ich habe sie nach halben Stunde später bin ich weggegangen und meine Brüder wollten am anderen Tag mit mir nochmal quatschen, aber ich habe dann die Tür gar nicht aufgemacht. Ja. Dann hatte ich 3 Jahre lang, fast 3 Jahre lang, ne, 2,5 keinen Kontakt mit meiner Familie. Mhm. Und hätte, ich meine, ich habe dann auch wirklich finanziell, ich habe es ja, es ist wirklich so, man gibt das Geld dann plötzlich und man sagt sich dann, ja, Miete ist das Wichtigste und Essen ist das Wichtigste. Und schlussendlich verballert man sich doch plötzlich mal eine Miete noch und denkt so, scheiße. Und das war bei mir wirklich auch nicht anders, wie bei vielen anderen Menschen auch.
Ja.
Das Einzige, was bei mir wahrscheinlich mich vom, wirklich noch mehr vom Abgrund abgehalten hat, war mein Hund. Weil auf den habe ich geguckt, den liebe ich über alles und mit dem bin ich immer noch rausgegangen. Deswegen habe ich auch meine Pausen gemacht und bin mit meinem Hund raus. Und ich glaube, das hat mich schlussendlich auch ein bisschen den Arsch weggerettet.
Welche Rasse?
Jack Russell.
Also den haben
Jagdtrieb. 12 Jahre und jetzt haben wir seit einem Jahr noch einen zweiten. Ja. Den haben wir aus Rumänien
gerettet. Wie heißt der Hund?
Chili und der andere heißt Uki. Ah. Ja, das ist ja ganz süß. Ne? Ja, und... ja, und das war schon heftig so im Nachhinein. Wie gesagt, man merkt ja, wir werden schon emotional, wenn ich darüber nachdenke. Ne? Weil ich dann meiner Mutter Sachen um die Ohren geschmissen. Also wirklich, das sagt man seiner Mutter nicht, das F-O-Wort, ne? F-O und so. Und heute telefonieren wir dann mindestens einmal die Woche. Und wir waren letzten September waren wir ja in der Schweiz. Und ich habe eine tolle Familie, wirklich. Also ich habe wirklich... viel, viel Glück, weil viele Suchtmenschen, die kommen schon aus scheiß Familien. Also mein Nochmann, der ist aus einer Alkoholikerfamilie, der hat irgendwie schon verloren von Anfang an. Und, aber ich komme aus keiner Suchtfamilie, ich hatte eine total behütete Kindheit, wirklich schön. Meine Eltern haben ein sehr liebesvolles Haus. Deswegen bin ich wirklich froh, dass die noch da sind.
Ja. Ja, das, was man bestimmt an der Stelle ja dann ja auch sagen kann, dass ja deine Familie das ja dann auch zuordnen konnte, dass ja das die Drogen sind, ne, die das dann aus dir gemacht haben.
Ich meine, als ich dann wirklich in der Schweiz war, kurz davor, wo ich dann wirklich mit ihnen wieder geredet habe, habe ich dann, als ich dann von der ganzen, also ein Herzinfarkt hatte, deswegen, das ist mein Glück, weil...
Wie war der Tag, als du, auch das ist, also ich hatte ja, die noch keinen Herzinfarkt haben, haben ja schon einige krasse Momente in deinem Leben beleuchtet, aber der Herzinfarkt, was war das für ein Tag?
Das war, also das hat angefangen eigentlich so. Wir haben mit meinem jetzigen Partner, wir hatten anfangs auch mit mir zusammen das konsumiert, wir haben Wochenende durchgemacht.
Tina.
Und, ja, das war ein verlängertes Wochenende, glaube ich sogar. Und ja, auf jeden Fall, wir hatten einen freien Montag. Und am Dienstag bin ich wirklich im Bett gelegen mit einem Ruhepuls von 140.
Was ist normal?
Ich kenn mich da nicht. Ist, wenn du den Ruhepuls hast, so zwischen 60 und 70.
Okay.
So. Und ich dachte so, ich bleibe jetzt mal einfach heute im Bett und kuriere mich ein bisschen. Am anderen Tag, am Mittwoch, da hatte ich einen Ruhepuls von 120 und dachte dann so, ja, Mittwochnachmittag kommt meine Ärztin zu, ich gehe am Donnerstag. Am Donnerstag bin ich dann zu meiner Ärztin gegangen, die kennt mich schon relativ lange. Ich muss dazu sagen, ich habe mit meinen Ärzten immer offene Karten gespielt, die wusste von meiner Sucht. Die hat auch immer versucht, mich davon wegzukriegen. Mhm. Ich habe auch hier immer wieder mal gesagt, ja, ich habe eigentlich keinen Bock mehr drauf, aber es macht mir halt noch Spaß. Und dann bin ich dahin, die haben mich ans EKG gehängt und dann ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, nur damit wir nicht diskutieren müssen, ich habe den Notarzt schon gerufen, das sieht ganz übel aus. Ich habe heute auch hier deswegen da so ein Tattoo. Es ist diese Sinuswelle, wenn ich dir im Arzt zeige, sagt er, oh mein Gott. Und ich bin dann ins Krankenhaus gekommen, ins Jüdische. Sie wusste schon wieso, weil dort ist eine Entzugsstation, eine ganz bekannte hier in Berlin. Und bin dann dort gewesen und dort hat es eigentlich... was ich mich hingesetzt hat, eigentlich erst richtig Boom gemacht. Ich war am richtigen Ort, das war alles
gut. Du hast den Herzinfarkt im Krankenhaus
gehabt? Im Krankenhaus gehabt. Also es war kein großes, es war kein Hinterwarteninfarkt, das war auch ein Glück. Also, aber
Also du hattest jetzt keine Nahtoderfahrung?
Nee, die hatte ich bei anderen Sachen. Ich bin achtmal in meinem Leben fast gestorben. Und das,
achtmal?
Ja.
Was war das spektakulärste von den achtmal?
Das erste Mal, 2009 war ich schwer krank, hatte ich eine Erkrankung, eine lymphatische Erkrankung. Und da bin ich innerhalb von 2 Tagen, wusste nicht, ob ich wieder aufwache, wenn ich einschlafe. Und ich war sehr müde, ich bin oft eingeschlafen. Ich hatte 42,2 Grad Fieber überlebt. Damals, ganz selten eine Erkrankung, aber das ist alles wieder gut. Aber das war, da muss ich wirklich so teilweise im Stundentakt mit meinem Leben abschließen mit 32. Das war schon heftig. Ja, das war eine heftige Erfahrung. Mhm.
Ja. Aber jetzt sagtest du ja, dass der Herzinfarkt am Ende der Auslöser mit war oder der Wendepunkt in deinem Leben, jetzt suchtfrei durchs Leben zu schreiten. Aber richtig. Wie, wann denn da genau?
Also ist so, habe dann natürlich erstmal nicht mehr konsumiert. Ich wollte auch gar nicht mehr konsumieren nach dem Ereignis. Bin nach 3 Tagen wieder nach Hause.
Nach dem Herzinfarkt?
Ja.
Warum nicht? Hast du dein Leben lieber gewonnen?
Nee, ich hatte den Druck gerade nicht. Ich habe vorher immer so nach 3, 4 Tagen schon den Druck gehabt und wollte mir unbedingt was ins System lassen. Da ging es mir einfach auch nicht gut. Das ist
auch eine schöne Formulierung, ins System lassen.
Ja, ja,
das
ja.
Klingt auch irgendwie netter, als ich was spritzen.
Genau. Ja, eigentlich fast, man soll es eigentlich nicht so verschönern.
Nee.
Ist eigentlich so. Und gut, ich habe mit meinem Partner schon wenig konsumiert, weil er wollte das nicht so oft, wie ich das gemacht
was
habe.
Was ist wenig?
Also weniger, ne? Also mit ihm habe ich dann so alle 2, 3 Wochen. Ne? Also er hat dann nicht immer konsumiert, aber ich habe. Und dann habe ich dann, wie gesagt, schon viel weniger konsumiert, bis diese 3 Monate, bis er im Fahrt kam, wo ich ihn kennengelernt habe. Und danach hatte ich 6 Wochen wirklich fast keinen Bock. Und dann habe ich plötzlich gefunden, jetzt muss ich es nochmal probieren. Ja, echt übel. Also es ging mir wirklich schlecht. Ich bin auf der Norma bei meinen Ärzten gewesen. Ich musste nicht nochmal ins Krankenhaus, aber ich dachte so, ui. Und dann hatte ich tatsächlich nach circa 8 Wochen nochmal am 7. November, muss man sagen, war das das letzte Mal, wo ich konsumiert habe.
7. November 2022.
Da habe ich es nochmal probiert. Und dann war das aber auch ganz ein hässlicher Trip, aber nicht vom körperlichen her, sondern vom psychischen.
Das kann auch immer passieren, ja?
Genau. Ja, es gibt, also bei Meth ist es so, dass, das ist ja das Strange, ganz viele kriegen so Paranoia
oder Wahnvorstellungen.
Und Wahnvorstellungen.
Das heißt, wenn eine Person hier, ich habe eine Person im Prenzlauer Berg, die läuft teilweise immer so schreiend durch die Straßen, ist die dann auf Crystal Meth wahrscheinlich?
Oh, wirklich auf Droge sicher, aber Crystal Meth könnte schon gut sein. Ja. Ne? Also das kann auch bei anderen passieren. Ja.
Wie war der Trip? Warum war der so schlecht? So schlimm?
Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich sehe da fliegen. Es kam einer vorbei, der kam mir ganz komisch rein. Ich weiß noch heute noch nicht, ob der wirklich komisch war, ob das an mir gelegen hat. Ich glaube, es hat an mir gelegen, wahrscheinlich. Und es ging mir einfach so psychisch. Ich habe so einen Downer erlebt dann. Einen ganzen heftigen, was ich sonst nicht hatte. Ich war aber dann da schon depressiv durch die Drogen, muss man auch sagen. Ich bin da wirklich oftmals nur zu Hause rumgelegen. Mit meinem Hund raus, wieder rein und nichts mehr gemacht, sonst anderes. Und das war dann wirklich das letzte Mal und dann habe ich wirklich den Entschluss gefasst, jetzt will ich einfach mal länger nichts nehmen. So wieder drei, vier Monate mal einfach mal nichts nehmen.
Mhm.
So. Und das habe ich 8 Wochen bis ins neue Jahr dann eigentlich ganz gut durchgehalten und dann habe ich so einen Suchtdruck bekommen. Und dann habe ich meine Freundin in der Schweiz angerufen, die trockene Alkoholikerin ist und habe dann zu ihr gesagt, so, meinst du, kann ich als Drogensüchtige zu AA gehen? Geh da mal hin.
Anonyme Alkoholiker.
Genau, da bin ich da hingegangen und so bin ich zu diesen Anonymous-Gruppen gekommen. Also es gibt ja ganz viele
Narcotics. In Berlin, ja.
Genau, es gibt auch anonymen Alkoholiker, Narcotics Anonymous, Crystal Meth Anonymous zum Beispiel auch, Kokain Anonymous, ganz viele verschiedene, genau.
Mhm.
Und so bin ich dann zu diesen Gruppen gekommen, bin da rein und dann... Die haben so Empfehlungen, 90 Tage, 90 Meetings und bin dann in diese Meetings
gegangen. Pro Tag ein
Meeting. Mhm. Bin dann in diese Meetings gegangen und habe da für jeden Tag meinen Scheiß, man hat so geredet, also meistens.
Wie viele sind denn in so einer Gruppe?
Es gibt verschiedene, es gibt Meetings, die sind kleine, so bis 10 Leute.
Dein erstes Meeting,
wie war das? Mein erstes Meeting, da waren etwa 15 Leute.
Das ist schon viel, ne, für so eine...
Ja, also es ist so, das ist ein mittleres Meeting, ne? So 10, 12 Leute, ja, 12 Leute, so. Und da hat es einen Sprecher gehabt, also hat ein bisschen was von sich erzählt und dann hat man so Teilzeit, meistens so 3 Minuten, kann man von sich was erzählen, wenn man will, muss aber nicht.
Ja. Hast du direkt was erzählt?
Ich habe direkt was erzählt und dann habe ich das gemacht. Ich habe 120 Tage lang
mehr als 120 Meetings gemacht. Ich bin teilweise halbtäglich an Meetings gegangen, weil ich Suchtdruck hatte und wollte einfach nicht mehr konsumieren. Und das, man kann sich erklären, warum es funktioniert, aber der Scheiß funktioniert einfach. Ne? Und ich bin so auch meine Depression losgeworden. Tagtäglich meine Probleme dorthin gelegt.
Deswegen habe ich meinen Podcast, da spreche ich über meine Probleme.
Ja, richtig. Nee, es ist wirklich das, einfach mal drüber reden. Heute sage ich, hätten doch alle Menschen so ein Umfeld, so eine Gruppe, wo sie hingehen könnten. Das tut so gut. Und die Menschen, die waren halt sehr nett, die haben mich sehr lieb aufgenommen, haben gesagt, komm wieder. Am Schluss hat mir doch keiner mehr gesagt, komm wieder. Ich war so kaputt. Nee, ich war wirklich kaputt. Und es ging ja darum, gar nicht mehr darum, Sex zu haben, dann das zu konsumieren, um Spaß zu haben, Spaßfaktor zu erhöhen, sondern es ging darum, Sex zu haben, damit ich mir was ins System reinlassen konnte. Ne? So. Und ganz am Schluss war ich sowieso in der Isolation. Ich habe zu Hause alleine konsumiert und nur noch vor dem Computer und Videos und Pornos konsumiert. Und das ist aber ein typischer Fall, das passiert eigentlich mit der Sucht, mit Suchtkranken eigentlich fast allen, dass sie so in diese Isolation kommen, diese Abwärtsspirale passiert. Und das ist wirklich, das ist ja das Traurige daran, dass man das eigentlich selbst gar nicht checkt und irgendwann entweder ganz am Boden ist und alles verliert und dann irgendwie plötzlich halt dasteht vor dem Scherbenhaufen seines Lebens. Ich hatte wirklich so ein Riesenglück, mein Bruder hat mir die Wohnung bezahlt, sonst hätte ich die wahrscheinlich auch verloren. Und ich bin dann durch diese Meetings bin ich wirklich wieder hochgekommen, habe ich dann irgendwann gefunden, jetzt suche ich mir wieder einen Job.
Aber nur durch die Meetings, durch also keine medikamentöse Behandlung parallel, nein, psychologische nein, Betreuung? Nein.
Ich wollte zwar immer einen Psychologen, aber suche in Berlin mal einen Psychologen.
Ich habe eine im Haus.
Echt, ja, echt, ja. Nee, aber das ist wirklich, das ist, hätte ich das damals ja gewusst. Aber es war wirklich, bei mir war es wirklich durch diese Meetings, durch das, dass ich jeden Tag meinen Scheiß dagelassen habe und das, nach 3 Monaten ist mir das erste Mal so aufgefallen, hey, irgendwie hast du gerade gar nichts, was Scheiße ist. Erzähl doch mal was Gutes. Und das kam so nach 3 Monaten, kam der erste Wendepunkt so in meinem Kopf auch.
Das heißt, in diesen 120 Tagen dann hat dann dein Bruder dir die Wohnung bezahlt. Das heißt, du hattest bis dann zu dem Moment jetzt keiner regulären Tätigkeit danach.
Ja, teilweise konnte ich sie bezahlen, habe noch ein Einkommen gehabt zwischendurch, auch durch einen Freund von mir, wo ich für ihn gearbeitet habe, habe die ganze Personal von der Apotheke massiert. Mein bester Freund ist Apotheker hier in Berlin, gar nicht hier weit weg, hier an der Danziger. Ganz lieber Mensch, der hat mir wahnsinnig geholfen, für ihn habe ich noch gearbeitet, habe mir beim Umbau der Apotheke geholfen. Also im Gegensatz zu vielen anderen, die in diese Sucht verfallen, was ich immer hatte, ich war immer verlässlich. Also wenn ich irgendwo gesagt habe, ich helfe dir, dann war ich auch da. Okay, manchmal zu spät, so ein paar Minuten, aber ich war da. Ne? Und das hat mir auch geholfen. Und mein Bruder hat aber halt so Lücken, wo ich hatte so 1-2 Monate wieder nicht bezahlen können, da hat er mir drüber hinweg geholfen während der Zeit. Und ich glaube, er hat das auch gemacht, weil er dann plötzlich gemerkt hat, irgendwas passiert bei mir im positiven Sinne. Sonst hätte das sicher nicht gemacht.
Ja, es gibt ja auch bestimmt viele Biografien, wo auch die Familie helfen will und nicht die Tür zu machen, es nicht schafft und am Ende dann der Suchterkrankte dann.
Ja. Da steht, ne? Ja. Ja, und das ist wirklich mein Glück und da bin ich auch wahnsinnig, wahnsinnig dankbar für. Man hört wirklich bei diesen Meetings viele krasse Geschichten auch. Man hört Geschichten, wo Leute halt wirklich in der Pissrinne gelebt haben, obdachlos waren und solche Späßchen, Knast waren etc. Also ich bin auch in diese Meetings gegangen, also ins erste Meeting, wo ich gegangen bin, dachte ich, ich arme Sau, mein Leben ist so scheiße und alles ist so schlecht und ich bin ja so ein armer Mensch und dann gehe ich da hin und dann bin ich wirklich rausgegangen und dachte, eigentlich geht es mir gut, im Verhältnis zu dem, was ich jetzt gehört habe. Ne? Weil man hat wirklich plötzlich die Relation, wie das sieht, so zum eigenen Leben, was man so scheiße findet. Und man merkt so, hey, ich habe noch eine Wohnung, ich habe teilweise noch Arbeit und vielleicht noch ein bisschen Einkommen etc.
Und aus den 120 Tagen, hast du da auch jemanden mitgenommen, der auch jetzt in deinem engeren Freundeskreis dann drin ist? Oder bleibt das dann die Gruppe?
Das ist so, dass mein Mann hat mich von Anfang an begleitet, begleitet mich heute, also mein Partner, immer wieder mal an einem Meeting.
Du gehst heute immer.
Aber am Anfang ist er, die ersten 3 Meetings ist er mitgekommen mit mir, weil man gucken wollte auch, wie ist das so, wohin gehe ich. Und dann ist er so, so alle 1-2 Monate kommt irgendwann wieder mal mit, auch wieder mal mit mir mit und hört sich das an. Ja. einfach um mich zu begleiten, weil er mich unterstützt in meinem Weg.
Mhm. Aber dein jetziger Partner?
Mein jetziger Partner.
Mit dem hast du aber nicht Tom, früher, also Tom, hast du mit Tom denn früher auch Tina konsumiert?
Wir haben uns kennengelernt auf einem Date mit einem Freund aus Island. Und zwei Stunden später war ich mit ihm weg, zu ihm nach Hause. Mit Tom habe ich auch konsumiert gehabt. Aber Tom konnte aufhören.
Ah, er konnte, also das wäre nämlich meine Frage. Das heißt, genau. Tom und ihr seid jetzt beide diesbezüglich clean.
Ja, genau. Also in dem Moment, wo ich aufgehört habe, hat er auch aufgehört.
Das macht Sinn.
Und guter er findet Mann, das auch gut. Ja, er findet das auch gut. Klar, man hat als Suchtmensch immer wieder mal so einen, es floppt immer mal aus dem Nix wieder mal ein Gedanke auf, das wäre halt schon wieder mal geil. Man hat ja auch geile Zeiten erlebt, gebe ich auch zu. Es war nicht immer nur Scheiße.
Ja, ne? Also, das ist ja das Gemeine daran.
Das ist das Gemeine daran, aber ich sage mir halt heute, ich habe mich zurück ins Leben gekämpft. Ich habe jetzt mittlerweile wieder echt einen geilen Job, der mir richtig, richtig Spaß macht, mit ganz tollen Leuten. Und habe auch wieder Geld für mich. Wir haben uns gerade heute eine Waschmaschine bestellt, eine neue. Das wäre vorher nie möglich gewesen. Ne? Man konnte ja nicht mal meine Miete bezahlen. Und habe wieder ein Auto und alles. Da kann wieder Auto fahren. Das war die einzige intelligente Entscheidung von mir während meiner Zeit, wo ich Drogen konsumiert habe, dass ich meinen Führerschein irgendwo in der Schublade gesteckt habe und gesagt, ich fahre nicht Auto. Und und jetzt habe ich wieder so ein Leben zurück und ich will das einfach, das ist mir zu viel wert jetzt, gerade jobmäßig, Wohnung und alles. Und das erste Mal, also ich musste 46 oder fast 47 Jahre alt werden, um eine Zufriedenheit zu haben und zu sagen, jetzt ist endlich alles schön. So will ich es und es soll so bleiben und gut ist, weil vorher wollte ich immer irgendwie noch mehr Geld, noch mehr verdienen, noch mehr das, noch jenes. Ich habe teilweise in meinem Leben ganz, ganz viel Geld verdient. Also mein Hausmeisterservice hatte, ich hatte schon meine teuren Autos im Leben, alles schon, ne? Aber das hat mich auch nicht glücklich gemacht. Das war halt auch so, das war so eine andere Sucht, da war wirklich so Geltungsdrang, Sportsucht hatte ich, ich habe Arbeitssucht gehabt. Ich war eigentlich im Nachhinein, das habe ich bei den anonymen Gruppen gelernt, wirklich, ich war schon immer Suchtmensch auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Ne? Genau.
Krass.
Ja, es ist deswegen mache ich das, deswegen mache ich auch diese Krankenhausdienste. Jeden Dienstag gehe ich ans Humboldt-Klinikum hier in Berlin, in die Entgiftungsstation und bringe den Leuten dort diese Anonymous-Gruppen näher. Das heißt, wenn sie auf der Entgiftung sind, gehen sie meistens in die Tagesklinik und dann in die Langzeit. Oder auch dazwischen, wenn sie Pausen haben, sagen wir den Leuten, hey, geht an diese Meetings, dann bleibt die während der Zeit, müssen sie nicht konsumieren. Wie gesagt, man kann es nicht erklären, und es funktioniert.
Mhm. Diese Anonymous?
Und es ist so, es ist paradox, andere süchtige Menschen helfen mir, clean zu bleiben. Mhm. Und das ist eigentlich das Krasse. Und es ist ja bei uns ist ja so, also wenn jemand einen Rückfall hat, ein Arzt sagt dann zum Beispiel, Psychologe, ja, wieso machen Sie das denn? Sie wissen, das ist nicht gut für Sie. Und bei uns heißt es, wenn Sie dann wieder ins Meeting kommen nach dem Rückfall, schön, bist du wieder da. Das ist der Unterschied, weil wir einfach sagen, ja, shit happens, es kann halt jedem passieren. Ja. Ich hatte im Klinikum einen Kerl, der war 35 Jahre trockener Alkoholiker und denkt dann plötzlich, ja, ich kann ja wieder mal ein Bier trinken und es dann sein lassen. Und ja. Zwei Tage später hat er sich in der Humboldt-Klinikum wieder gefunden. Ne? Mhm. Und es ist auch so, bei Suchterkrankungen ist es einfach so, man macht da weiter, wo man aufgehört hat, egal wie lange, dass du nicht konsumiert hast. Also wenn ich jetzt wieder konsumieren würde, das würde gleich wieder in die Vollen gehen. Ne?
Ist jetzt vielleicht doofe Frage, aber mir fällt sie trotzdem ein, jetzt in der Anonymous-Gruppe, der Schnitt weiblich-männlich, wie ist der so?
Ich würde 50-50.
Ja?
Ja. Es gibt auch Queer-Gruppen. Also reine queere Gruppen gibt es auch reine Frauengruppen, gibt auch Männergruppen.
Und die heißen Anonymous?
Ja, also das ist der Oberbegriff. Also
aber wir können ja dann...
Angefangen hat das ja mal mit den anonymen Alkoholikern in Amerika. Ne? Mhm. Genau.
Ja, nee, dann können wir ja in der Folge, in der Episodenbeschreibung mal 1, 2, 3 Links drunter packen.
Ja, genau. Ja, klar.
Okay.
Genau. Ja, so ist das.
Naja, aber wie gut, dass es jetzt diese positive Wendung alles genommen.
Ja, das ist. Also wenn ich denke, wie mein Leben so vor 3, 4 Jahren noch war, ich meine, es ist natürlich auch so, dass man natürlich, wenn man in dieser Sucht ist und natürlich auch Geld braucht, ich gebe es auch zu, ich habe auch gedealt, ich habe auch mit Drogen gedealt damals, aber auch, ich bin Vertriebler, ne? Ich habe auch das mit Professionalität gemacht, kann ich heute sagen. Und da ist mir natürlich auch immer so, ach, das war nicht schön, immer diese Gratwanderung, man will eigentlich nicht kriminell sein, ist es ja aber eigentlich im Grunde. Ne? Also ich meine, beschaff mir Drogen und verkauf die weiter.
Ja, und du stürzt halt andere, okay, hast du ein schlechtes Gewissen gehabt, dass du Süchtigen dann selber das gibst, um genau, süchtig
und
zu bleiben?
Genau, und ich glaube, das ist auch einer der Beweggründe, warum ich heute das mache in dieser Klinik, seit wirklich über einem Jahr, jeden Dienstag, egal was kommt, also ich habe Urlaub mal oder ich bin krank, aber selbst da bin ich mal einmal gegangen, wo ich irgendwie mit meinen Beinen einen Infekt hatte, weil ich einfach das so wieder Gutmachung mache oder zurückgebe, weil ich weiß, ich kann nicht jedem, wo ich was verkauft habe, was wieder gut machen. Ja. Das ist ein Teil von unserem 12-Schritte-Programm, wieder Gutmachung bei Menschen, wo man Schlechtes gemacht hat. Weil man ist ja nicht nur Opfer. Man meint immer, man ist nur Opfer. Man ist aber auch Täter oft in der Fälle. Und das lernt man halt alles in diesen Schritten, die man da arbeiten kann. Man muss sie ja nicht machen. Und das ist für mich mein Teil zur Wiedergutmachung der Gesellschaft, dass ich sage, okay, ich habe in meinem Leben Dinge gemacht, die ich eigentlich so gar nicht wollte, aber trotzdem gemacht habe. Und jetzt mache ich das wieder gut, indem dass ich anderen Menschen helfe, entweder nicht zu Drogen zu greifen oder sage, hey, es gibt einen Weg, das ist ja scheiße. Man kann wieder gesunden, und zwar auf dem körperlichen, wie auch auf der psychischen Ebene. Und das ist wirklich ein tolles Leben, das man wieder haben kann. Mhm. Klar, gerade in der Schwulenszene bei uns, ne? Also ich bin einer, ich habe gesagt, ich mache die ganzen Grindr, Romeo, ich habe diese Apps alle gelöscht, weil wenn man sich darin bewegt, du hast ja selbst gesagt, die Frage kommt so oft, nimmst du Chems? Und ich weiß nicht, bei mir kommt die Frage immer, vielleicht habe ich es einfach auch angezogen.
Ja, bei mir kommt die auch schon recht,
ne? Häufig. Kommt echt häufig,
siehst du. High and horny.
Und das, dieses Konsum, wenn ich jetzt irgendwo hingehen würde, und es wird auf dem Tisch liegen, ich könnte auch nicht Nein sagen. Mhm. Und deswegen begebe ich mich gar nicht mehr in diese Situation. Ich habe gesagt, ich lösche diese Apps und ich wollte nie eine treue Beziehung. Ich habe eigentlich eine offene Beziehung geführt und jetzt ist aus dem Automatismus wo eine treue Beziehung geworden. Tom und ich haben zwar auch schon mit anderen Kerlen noch was gehabt, zusammen nur noch, also sonst machen wir nichts mehr. Aber es hat sich jetzt einfach auch gar nicht mehr ergeben. Ne? Also ich muss auch sagen, wir haben mal einen Typen bei uns gehabt letztens, ist gar nicht so lange her, das war bei ihr so Kuscheln, das war wirklich so Blümchensex, kann man fast schon sagen. Ne? Also früher hätte ich den Blümchensex gesagt, mir Kuscheln, weil ich eigentlich gar nicht so extrem Sex wollte, weil ich weiß, dass mich das im Kopf mäßig immer noch das teilweise antriggert. Dieser Schalter, Psychologe hat zu mir mal gesagt, man hat halt den Fehler gemacht, man hat dem Punkt, wo die Natur gesagt hat, das ist das höchste Gefühl, also der sexuelle Orgasmus, der sexuelle Akt, dem haben wir mit der Chemiekeule eins oben drauf gehauen. Und das wirst du nie wieder los und das stimmt. Das wird wirklich nicht mehr los, aber man kann das wieder abtrainieren, so ein bisschen, dass wenigstens nicht gleich sofort wieder dieser Schalter kommt. Und da bin ich ehrlich gesagt immer noch dran.
Ja.
Da bin ich immer noch dran, nicht wieder so alte Muster zu kommen. Auch diese Pornosucht und auch, ich meine, ich bin ein Kerl, ich bin total schwanzgesteuert. Ich bin wirklich schwanzgesteuert. Und das war bei mir immer so eine Gratwanderung zwischen Sexsucht und Normalität. Und daran arbeite ich schon eigentlich so ein bisschen, dass das wieder so eine gewisse Normalität gibt und wieder ein normales Sexleben führen kann.
Mhm. Ja. Die letzten drei Fragen. Die erste Frage weiß ich, die an die letzten beiden nicht. Hast du das Gefühl, dass gerade jetzt so in Berlin, dass man oftmals, also wenn man so ein Suchtleben führt, dass das viele so beschönigen und einfach sagen, es ist adäquat ein Lifestyle einfach? Ja. Also ich lebe sexpositiv und das gehört einfach dazu und das ist eigentlich keine Sucht, sondern es ist eher, ich kontrolliere das und es ist ein Lifestyle?
Ja, ich glaube schon. Also ich denke sogar, ja. Also ich muss so sagen, die Leute, die wirklich so vor allem auch ziemlich heftig im Konsum stecken. Ich habe immer gesagt, ich habe mir lange gesagt, ich kann mir ein Leben ohne Drogen nicht mehr vorstellen. Den Scheißsatz habe ich tatsächlich mal von mir gegeben. Und das war damals auch so. Und das ist wirklich so, man verkehrt dann auch in Kreisen, die das ja auch machen. Also man, das ist so eine Szene in der Szene dann.
Ja.
Und die finden das ja alles super und man beschönigt das wirklich so, ja, das ist ja alles noch okay und es ist ja okay, wenn man Bürgergeld bezieht und dann sein Leben nur noch durchfickt. Oder ich habe so viele Frührentner kennengelernt, die eigentlich sowas von arbeiten könnten, aber einfach irgendwie Rente bekommen und sich dann einfach bis Mitte Monat durchvögeln und dann einfach nur zwei Wochen gucken müssen, wo sie das Fressen herbekommen, ein bisschen wieder Geld bekommen. Und das wird aber dann alles beschönigt, ja, es läuft ja quasi alles, man hat ja doch noch eine Wohnung, man hat halt doch noch was zu essen und es wird wirklich beschönigt. Und oftmals ist ja auch so, so in dieser Szene ist ja so, dass ja fast so, ja, gehypt wird, so, ja, wie oft hast du denn Sex, ich habe noch mehr Dates als du und ich habe mit noch mehr Typen gevögelt als du. Das ist wirklich, das ist total, die finden das cool und normal, ich war ja auch so. Das ist totale Realitätsverschiebung, ein total krankes Denken. Auch der Sex ist ja eigentlich nicht mehr normal. Es wird immer extremer mit der Zeit. Man will immer extremere Sachen. Das verändert sich wirklich ins Negative. Und das sieht man erst, wenn man dann das wirklich da rauskommt, ja, und das mal aus einer anderen Perspektive wieder anguckt, denkt man so, also wenn ich heute das sehe, und Leute sehen, die so konsumieren, dann tut mir das mittlerweile sogar fast weh,
ja,
für die Menschen. Weil ich habe wirklich gute Leute kennengelernt, ganz tolle Kerle. Und ich habe gerade in Zürich zwei Freunde. Der eine, das ist so ein lieber Kerl. Und jetzt ist die Mutter gestorben und ich kriege den einfach nicht raus. Ich habe gesagt, geh doch an Meetings. Es gibt auch in Zürich ganz viele Meetings. Die wollen, wenn sie halt nicht wollen, wollen
dann sie
wollen
nicht. Sie, ja.
Sie müssen wollen. Ne? Ja. Und oftmals sehen sie halt... Das Problem ist, die sagen wirklich, ja, das läuft scheiße und das läuft scheiße und das läuft scheiße. Die sehen aber nicht, dass das Problem eigentlich die Drogen sind, weil das wird immer, das habe ich gesagt, mein Problem sind nicht die Drogen. Mein Problem ist, dass alles rundherum scheiße läuft und die Menschen zu mir scheiße sind und das scheiße ist. Und
ja,
so,
ne?
Das ist wirklich so, ja. Mhm.
Nee, also wenn ich dann selbst reflektierend in den 5, 6 Jahren, wo ich jetzt hier bin, wenn man einfach nach Berlin kommt oder hier mal als Tourist ist und du gehst zum ersten Mal auf eine sexpositive Party und kriegst das mit und so ganz langsam, je länger du hier bist und du dich dem auch aussetzt, veränderst du dich ja auch. Ja, also ich habe jahrelang gegen die PrEP gewettert und jetzt nehme ich sie selber. Also zumindest jetzt gerade noch. Nee, kann ich vollkommen verstehen. Was ist denn jetzt, also ich finde das jetzt erstmal, also wir sprechen jetzt eine Stunde 15. Ich habe ja sehr gebannt zugehört und hatte auch gar nicht das Bedürfnis, irgendwie so dazwischen zu gehen, was mir sonst immer so vorgeworfen wird. Also deswegen jetzt erst schon mal jetzt danke für deine Offenheit und dass du das alles so frei erzählt hast. Fand ich auch sehr berührend mitunter. Wenn du jetzt an das Leben, was du noch vor dir hast, denkst, will jetzt nicht zu cringy werden, aber was ist denn dein großer Lebenstraum für dich jetzt noch?
Mein großer Lebenstraum, der Chef, ich möchte es einfach so behalten, wie es jetzt ist. Also wirklich so ein, ich brauche kein Highlife mehr, ich will aber diese Downside nicht mehr. Gut, das kann sicher auch wieder mal was Schlechtes passieren, aber es ist halt einfach so, dass mein Leben wirklich positiv geworden ist. Ich gucke auch gut, der Vorteil an der ganzen Scheiße, die ich jetzt, sage ich mal, so schön sage, durchgemacht habe, ist, wenn jetzt so kleine Sachen kommen, die mal irgendwie scheiße sind, dann kann ich das in Relation setzen und sagen, okay, ist eigentlich alles gar nicht so schlimm. So, also ich habe zum Beispiel einen neuen Job begonnen und nach einem halben Jahr, 2 Wochen vor Ende Probezeit, wurde ich gekündigt, weil mein Chef da ein Problem damit hatte, dass ich offen sage, ich suche mir was Neues, es war nicht meins. Und ich konnte damit umgehen. Also vor einem Jahr, 2 wäre das für mich ein Riesendrama gewesen, riesenschlimm und ich wäre jetzt, weiß nicht, was ins Drama gegangen. Und da habe ich einfach gesagt, okay, ist vielleicht besser so. Dann habe ich wieder Zeit für mich und suche mir was Gescheites anderes. Mhm. Habe ich dann auch gemacht. So, ne? Und das kann ich heute. Ich kann auch heute, ich möchte mir auch, ich habe jahrelang, als ich in der Drogensucht war, habe ich ja die Drogen nicht dafür verantwortlich gemacht. Ich habe früher so eine innere Ruhe gehabt immer. Und dann hatte ich die jahrelang nicht mehr und ich habe ihm gesagt, oh, ich möchte diese innere Ruhe wieder haben. Und jetzt habe ich die wieder.
Ja, das.
Jetzt habe ich die wieder. Letztes Jahr hat mir ein AA-Freund zu mir gesagt, so, wenn ich dich so angucke, jetzt und damals, als du zu uns gekommen bist, du ruhst so in dir wie so ein Buddha. Ja. So. Und das ist aber wirklich auch so. Klar, ich bin manchmal ein bisschen hibbelig. Ich bin ADSler, das ist normal. Aber ich ruhe wirklich in mir und das ist schön. Und das hilft mir in so vielen Lebenssituationen früher. Mein rotes Tuch früher waren Fahrräder auf dem Gehweg. Oh Gott, da hat es teilweise sogar fast Schlägereien gegeben, weil ich so richtig so aggro war. Ne? Ich war wirklich ein Arschloch zu meinen Mitmenschen, muss man wirklich sagen. Gell? Aber heute wirklich denke ich nur so, ich mache heute eher noch einen Schritt auf die Seite und gucke, dass mich mein Hund fährt. Ne? Sag den Menschen meistens auch heute netterweise, wenn sie mit dem Lichtfahrer ohne Licht fahren nachts, sage meistens, wenn sie irgendwo stehen, hey, mach doch ein Licht dran, weil es ist echt gefährlich, vor allem wenn man im Auto fahre, man sieht dich nicht. Früher hätte ich sie angeschrien und sagen, hey, mach mal Licht an. So. Also, und das Gute ist, ich habe gerade gestern so einen Tag gehabt, ich wusste nicht, an was es liegt. Ich habe, man, etwa 4-5 Kerle habe ich so angeflirtet gestern, quer durch die Stadt, immer wieder mal, und hat Tom noch gesagt, irgendwas habe ich heute an mir, dass alle so nett und freundlich sind. Und das hat sich wirklich so gewechselt. Früher waren die Menschen so böse zu mir, weil ich halt das auch ausgestrahlt habe.
Ja, ja.
Und heute habe ich so wieder so eine fröhliche, lustige Art an mir und ich komme teilweise, ich bin ja ein offener Mensch, ich kann überall mit jedem ins Gespräch kommen, ich habe damit wirklich kein Problem und jetzt sind es wieder schöne Gespräche und das möchte ich mir wirklich erhalten. Ja. Und was ich mir auch wünsche, vielleicht klappt das noch, also Tom und ich wollen doch, ich will doch nochmal Verstandesamt mit ihm, sobald die Scheidung nochmal durch ist, aber was wir vor allem wollen, so Plan ist jetzt so, vielleicht so in 10, 15 Jahren, wollen wir weiterziehen nach Norwegen.
Norwegen?
Ja. Mal gucken, ob ich es dann schaffe, weil, ja, wenn es ein Moloch ist, Berlin, ich liebe diese Stadt einfach.
Ne? Das geht also, mir genauso.
Es ist einfach so, man, es ist so ein Ding, man liebt und hasst es zugleich. Ja. Es geht nicht ohne, aber es geht auch nicht mit, manchmal. Ne? Also es gibt da Momente, dann nervt mich die Stadt sinnlos, aber es ist einfach, wenn ich dann irgendwie Bilder sehe, also eine Serie oder so, und das ist Berlin, dann denke ich jedes Mal so, oh, ist ja doch schön.
Ja. Stimme ich dir vollkommen zu. Als du mich angeschrieben hattest, dann bin ich ja kurz auf dein Profil gegangen und auch wie du geschrieben hast, dachte ich mir, ach, ich habe das ja relativ, also wir haben ja gerade mal 5 Minuten geschrieben, habe ich dir gesagt, dann komm noch in meinen Podcast und weil das von meinem Bauchgefühl hat gesagt, ja, das passt. Mhm. Und dann haben wir ja gestern kurz telefoniert und da war ich mir auch schon ziemlich sicher, ja, das ist schon blitzgescheiter. Und diesen Ruhepol, wo du das meintest, das, also das nehme ich auch so wahr, das strahlst du auch, auch krass aus. Also wenn jetzt, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist ja gar nicht so niedrig, ne, dass jetzt jemand zuhört, der jetzt gerade in sich geht und nach dem, was du geschildert hast, so denkt, oh, also wenn ich ehrlich mit mir bin, naja, vielleicht habe ich ja doch ein Suchtproblem. Mhm. Was sagen wir dem denn jetzt?
Also wenn man noch nicht so fertig ist, dass man auf eine Giftungsstation muss, das ist immer der Idealfall. Ne? Also ich meine, wenn man wirklich fertig ist, dann kommt man halt oftmals nicht drum herum, dass einfach das Gift aus dem System raus muss. Da muss man halt den Weg gehen. Aber wenn jetzt jemand wirklich da sitzt und sagt, hey, eigentlich konsumiere ich wirklich zu viel, ich möchte das ändern, dann kann ich wirklich empfehlen, geht, guckt euch mal so ein Meeting an, spielt dann überhaupt keine Rolle, was es ist, ob das jetzt ein A-Meeting ist oder ob das dann ein NA-Meeting ist, da gibt es ganz viele, das könnt ihr wirklich suchen, bei Google gibt es an A-Meetings oder NA-Meetings, dann kommt wirklich Seiten, wo die Meetings du raussuchen kannst und die sind wirklich cool, geht dahin, hab keine Angst davor, das sind alles ganz liebe Menschen. Die freuen sich über jeden, der neu zu ihnen kommt, wirklich. Wir freuen uns über jeden Neuen, weil jeder, der da hinkommt und möchte ein anderes Leben wieder führen, das ist, man sagt sich immer so, gerade wenn ich so Krankheitsdienst mache, wenn ich einen Menschen von 100 erreiche, dann habe ich ein Leben gerettet von 100. Also das ist schon immerhin was. Und es ist einfach so, dass von den Leuten, die wirklich suchtkrank sind und dann regelmäßig an diese Meetings gehen, also ich gehe je nachdem jetzt zwischen 2 und 4 Mal die Woche heute noch an Meetings, die bleiben, sind 3%, die dann dauerhaft clean und trocken bleiben.
Wie viel Prozent?
Nur 3%.
3%.
Und alle anderen machen wieder Rückfälle. Also das ist wirklich krass, wenn man wirklich süchtig ist. Ist es einfach nicht schwer, leicht in dieser suchtgetriebenen Welt halt zu bestehen, weil
ja
wir sind halt einfach lala im Kopf. Mhm. Ne? Und in diesen Räumen bin ich mit anderen Gleichgesinnten zusammen oder fühle ich mich normal?
Ja. Hm. Ja. Schön gesagt. Das, da habe ich ja meine 3 Fragen jetzt eigentlich verschossen. Ja?
Die ich du kannst auch noch mehr stellen. Ich habe doch kein Problem damit.
Nee, das glaube ich dir. Ja. Nee, ja. Wir sprechen jetzt 1 Stunde 22 tatsächlich schon.
Kommt mir weniger lang vor, krass.
Heute an dem Donnerstag, 19.50 Uhr ist es. Ach, das wollte ich noch fragen. Wenn du damit jetzt komplett aufgehört hast, gehst du mit dem Tom dann mal in Prinzknecht und trinkst du dann gepflegten Bier oder ist jetzt alles, was Alkohol, Zigaretten, alles?
Also ich habe tatsächlich mit Rauchen auch aufgehört. Also ich habe zwar nie so extrem geraucht, aber habe dann noch gedampft, aber dann gefunden gehabt, so Tom mag es nicht, wenn ich rauche und gedacht so, ja. Also wenn ich mit Crystal Meth aufhören kann, kann ich auch aufhören.
Und Alkohol?
Alkohol habe ich eigentlich auch aufgehört.
Ja. Ja,
also
eigentlich?
Eigentlich. Nee, also ich bin schon trocken.
Ja.
Ich lasse das auch so stehen. Ja. Es ist aber nicht so, dass mich jetzt Alkohol triggert. Ja. Also man kann mir einen Whisky hinstellen. Sag ich mal so, bei den anonymen Alkoholikern hört man das dann nicht so gern, wenn jemand sagt, okay, Alkohol triggert mich jetzt nicht so. Aber ist halt wirklich so, also für meine Bedürfnisse müsste man Sucht auch verschieden klassifizieren, ähnlich wie zum Beispiel die bipolare Störung, gibt es auch verschiedene Stufen. Ich glaube, das wird noch kommen mit den Jahren, dass man das macht, weil ich kenne Leute, die können durchwegs was trinken, aber wollen keine Drogen mehr nehmen und können aber mit Alkohol umgehen. Ich habe gesagt, ich höre damit auf, weil ich möchte nicht in die Versuchung kommen, dass ich aus dem Alkohol raus, wobei ich mag diesen Rausch auch nicht, dann Drogen konsumiere. Ja,
ich habe immer einen üblen Kater nach Alkohol, das bewahrt mich davor.
Also früher beim Kater, da habe ich den nach einem Tag war der weg und heute, ich bin 47, der trägt sich eine Woche nach. Ne? Also ich leide dann wie eine Sau, ne? Deswegen. Nee, also ich lasse es schon weg. Okay. Ich lasse es schon weg und auch ein bisschen so aus dem Grund für meine AA-Freunde, weil ich einfach sage, ich bin clean und trocken.
Die AA-Freunde, die Freunde von Anonymen Alkoholikern.
Die freuen sich, genau. Die
und AN war NA ist nochmal?
Narcotics Anonymous.
Narcotics?
Anonymous.
Ja, Narcotics sind dann...
Also eigentlich alle Drogen.
Alle
Drogen. So ein bisschen alle Drogen. CMA, Crystal Meth Anonymous. Kokain Anonymous. Es gibt auch Anonymous-Gruppen für Essgestörte, Overeater. Und es gibt auch für Angehörige. Also wenn jetzt jemand noch zuhört, der sagt, hey,
ja,
mein Bruder, mein Sohn, meine Tochter, mein Freund hat ein Drogenproblem, der kann auch zu so Anonymous-Gruppen für Angehörige gehen, sich auch da beraten lassen. Auch wenn jemand, was auch ganz gut ist, gerade wenn wir schwul-lesbisch, also Queer-Leute sind, Schwulenberatung Berlin, kann man schon Werbung machen. Ich glaube, die haben echt gute,
da war ich auch schon,
ganz gute Angebote. Ich war da auch mal in so einer Dialoggruppe. Das war auch ganz interessant. Dialoggruppen sind nicht so meins. Monolog, also AA sind ja diese Anonymen, sind ja Monologgruppen. Da wird ja kein Bezug auf das genommen, was ich sage.
Ah, okay.
Genau. Und das war eine Dialoggruppe, war aber auch ganz schön. Und mache ich auch immer wieder mal so auch Queer-Meetings, um einfach sich auch mal mit gleichgesinnten, schwulen, lesbischen Menschen, weil ich verkehre sonst nicht mehr so ganz in der Szene, mal noch in der Bar, wo bei uns ums Eck ist, in der Bar gehe ich trotzdem noch. Ist auch ganz nett und ja.
Ralf.
Jo.
Ich danke dir von ganzem Herzen.
Ich danke dir, war
dass,
sehr schön.
Dass du uns von deinem Leben erzählt hast.
Ja.
Ich glaube, jetzt, ich habe jetzt 7 Staffeln, 10. Episode ist das, also weit über 90 Episoden gemacht. Ich habe so das Gefühl, jetzt wo ich da dir gelauscht habe, dass das auf jeden Fall eine der wirklich wichtigen, sinnvollen Episoden waren.
Schön, danke.
Manche waren ja vielleicht ein bisschen trivialer, oberflächlicher und manche hatten ein bisschen Tiefgang und ich glaube, die heute hatte sehr viel Tiefgang und dafür dann nochmal danke.
Ja, ich danke dir. Ich finde es schön, immer auch so. Auf diese Art und Weise erreiche ich natürlich viel mehr Menschen, zu sagen, hey, es geht ein Leben auch danach, nach den Drogen. Man muss auch in Berlin nicht unbedingt Drogen konsumieren. Es geht wirklich auch schön ohne.
Das war der perfekte Schlusssatz, Ralf. Ja,
super.
Also dann wünsche ich natürlich dir auch alles Gute, ne? Für dich und für Tom, dass ihr dann in Norwegen landet.
Irgendwann mal, ja, danke.
Dass ihr, dass du weiter den Weg gehst, den du jetzt beschritten bist.
Ich danke dir.
Ja, das Wochenende ruft.
Genau.
Also, ich sag dann ja immer, was sage ich immer zum Schluss? Einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt, euer Gray und
Ralf.
So ist es. Tschüss. Das war Gay Over. Ich freue mich auf dein Feedback zu dieser Episode und danke dir fürs Lauschen. Teile diese Folge gerne mit deinen Freunden, bleib gesund und munter und hoffentlich bis zum nächsten Mal.